einen wunderschönen guten Sonntag oder Mittwoch. Egal, der nächste SNES-Part ist da. Und wir sind mittlerweile bei Folge 407 angelangt. Also wir müssen heute nicht nochmal über 400 erfolgreiche Folgen sprechen. Aber wir haben heute die Konstellation aus dem ersten Teil wieder zusammengefegt. Unter anderem Marcel, hallo.
Hallo.
Ja, da muss er sich schon konzentrieren. Und Tim, hallo.
Hallihallöchen.
So, heute geht es nochmal um das SNES im Part 2. Der erste Teil kam sehr gut bei euch an. Da haben wir sehr viel gutes Feedback bekommen von euch. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, SNES, ich meine, jeder von euch kennt wahrscheinlich das SNES, egal ob ihr das damals miterlebt habt oder nachgeholt habt oder vielleicht auch nur mal von gehört habt. Durchaus eine der beliebtesten Konsolen, nicht eine der erfolgreichsten Konsolen, aber beliebt bei Jung und Alt. Und ja, wir reden heute mal ein bisschen weiter. Wir werden heute noch über ein paar Spieleserien sprechen und über ungewöhnliches Zubehör. Und da gibt es doch tatsächlich einiges, wo ich dachte, okay, davon habe ich nichts mitbekommen. Wahrscheinlich auch, weil es bei uns entweder nicht erschienen ist, weil wir waren ja immer so ein bisschen Hinterwäldlerland in Sachen Konsolen und Konsolenzubehör. Oder weil wir uns das einfach nicht leisten konnten und froh waren, wenn wir irgendeinen Dritthersteller-Controller noch befuddeln konnten, damit wir irgendwie zusammen spielen konnten. War ja auch immer eine finanzielle Sache, das Ganze. Okay, so, ich habe das Intro gemacht. Tim, jetzt überrenne ich dich einfach eiskalt. Was ist dein erster Gedanke, wenn wir SNES Part 2 ansprechen?
Dass ich immer noch, ja, also ich habe jetzt über 2 Spiele gesprochen, das heißt, ich habe jetzt nur noch 168 Spiele, über die ich sprechen könnte.
Ja.
Ja, Super Nintendo kannst du mich immer hinsetzen. Ich meine, der Super Nintendo ist meine absolute Lieblingskonsole. Mhm. Aber ich habe gerade witzigerweise schon festgestellt, als du mich gefragt hast, was für Gadgets ich denn so hatte. Und ich habe ja die ganze Zeit überlegt, als ihr so geguckt habt, und ich so, hatte ich überhaupt irgendwas? Aber ich habe das auch nie so wirklich gesehen in den Läden. Also, ich weiß, man weiß ja, es gibt den Super Scope. Es gibt alle möglichen Turbo-Controller. Beim NES sind sie ja noch richtig ausgeflippt damals. Also, ich würde, kann sein, dass ich vollkommen falsch liege, aber ich würde behaupten, da gab es deutlich mehr als auf dem Super Nintendo. Kann auch komplett anders sein, weil wir haben, glaube ich, echt viel davon nicht mitbekommen. Ich weiß, dass es den Super Scope gibt und ich habe den auch mal gesehen und auch mal in der Hand gehabt im Kaufhaus. Karstadt, glaube ich, damals. Aber nie wieder sonst gesehen. Ich kannte niemanden, der Gadgets hatte für den Super Nintendo, abgesehen vom Super Game Boy. Mhm. Aber über den hatten wir, glaube ich, auch schon kurz gesprochen. Ein fantastisches Teil. Also ich habe das Teil geliebt, aber ich habe mir dann erst später im Studium nochmal was dazu geholt. So Controller, die halt über Infrarot laufen, damit ich keine Kabel irgendwie haben muss. Die halt aber auch nur, haben wir auch kurz drüber gesprochen, die nur so kurz funktionieren, wenn du halt wirklich nichts dazwischen hast. Aber was das sonst angeht, irgendwelche besonderen Controller. Doch, warte mal, stimmt. Ich hatte einen Controller, wo man so Turbo-Buttons einstellen konnte. Der war okay. Dann aber auch mit Kabel. Den habe ich aber auch gar nicht so viel benutzt dann am Ende, weil der irgendwann kaputt gegangen ist. War halt ein Dritthersteller-Crap. Aber dafür, wenn man die Masse betrachtet, was es alles gibt, hatte ich so gut wie gar nichts an Gadgets für den Super Nintendo. Wie war das bei euch?
Ich habe aus dem letzten Podcast, ich habe den Controller gefunden, den ich hatte. Ich weiß jetzt, von wem der ist und wie der heißt. Das ist der GameStar SN6 Super Nintendo Controller gewesen. Und der ist qualitativ, also der konnte nichts Besonderes. Er hatte keine Turbo-Slow-Mo-Tasten, sondern der war ein stinknormaler Controller. Aber du hattest unten, wo der normale Super Nintendo Controller ist, war eine so eine Aussparung, dass du deine Finger reinlegen konntest. Mega geil. Das Ding habe ich richtig gemacht. Und der war wirklich gut. Es war keiner, den man seinem Gast gibt und sagt, hier, du kriegst den Dreckscontroller. Sondern der war wirklich, ich habe selber lieber mit dem gespielt eine Zeit lang als mit dem Originalen.
GameStar sagt mir sogar was. Also das ist nicht das GameStar mit A.
Nee, mit E.
Die Zeitschrift, sondern mit E, genau. Und die haben auch später für
PlayStation 1, glaube ich.
Ja, aber auch fürs N64 fällt mir da ein. Bei Nintendo hattest du ja nur die Wahl, entweder du nimmst die Memory Card oder das Rumble Pack. Und das Rumble Pack brauchte dann auch noch Batterien, was es eigentlich gar nicht brauchte. Side Fact, das Rumble Pack hatte nur Batterien, falls du 4 Controller am N64 angeschlossen hast mit Rumble Pack, dann hat das N64 nicht mehr geschafft, das mit Strom zu versorgen. Die meisten Rumble Packs hätten auch ohne Batterien funktioniert. Und das hat man später dann auch bewiesen, indem man so einen kleinen Draht umgelötet hat. Und dann hat sich das Rumble Pack von alleine versorgt und hat auch noch stärker vibriert. Also sehr witzig auf jeden Fall. Aber GameStar hat das damals umgesetzt, in der Kombination sogar. Memory Card und Rumble Pack in einem, ohne Batterien. Und das erinnert mich an GameStar. Die machen ziemlich geiles Zubehör. Und jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast, der Dritthersteller-Controller ist damals geil gewesen, weil ich kannte keinen, der geil war. Aber die scheinen sich damals schon richtig Mühe gegeben zu haben. Und ich kenne den sogar, glaube ich. Ich kenne den sogar von dir, jetzt wo du es sagst. Ich habe mit dem auch mal gezockt.
Ja.
Dass der da diese Griffmulden hatte, genau. Dass sie so ein bisschen... Der war noch mal ein bisschen komfortabler. Da haben sie sich damals schon Gedanken darüber gemacht, wie man Controller so ein bisschen besser, griffiger machen kann. Sagen wir es einfach mal so. Heute haben wir ja den absoluten Standard. Hier mit 2 Hörnchen, Analogsticks, kennt man ja bereits alles. Aber damals hat man sich halt wirklich noch mal richtig Gedanken gemacht dazu. Das ist eine coole Sache, ja.
Ich hab den jetzt auch mal kurz für unsere Zuhörer zum Nicht-Angucken in unseren Aufnahme-Discord-Channel gepackt, damit auch Tim sich den angucken kann.
Ja, also der sieht schon speziell aus. 14,99 kann man sich den tatsächlich noch kaufen. Und daneben ist sogar das SN ProPad 6. Das hatte ich damals. 17,99 bei Konsolenkost, sehe ich gerade. Kann man sich den auch noch kaufen. Und der hatte 6 Front-Buttons, halt L und R doppelt belegt, perfekt für Street Fighter. Den kenne ich damals sogar noch und der ist tatsächlich nicht auseinandergefallen. Also es gab tatsächlich noch mehr Controller, die nicht auseinandergefallen sind.
Es gibt ja noch den
diese USA-Farben immer nicht, ne? Ich liebe ja die klassischen Farben, aber der hier, der hat ja diese. Also man weiß ja, dass die. Ich glaube, nur im PAL-Bereich. Nur im PAL-Bereich haben wir ja diese typischen Farben, die man mit dem Super Nintendo so assoziiert.
Genau.
Blau, grün, rot, gelb. Aber im NTSC-Bereich, da ist der Super Nintendo und alles, was Controller, Konsole, ist ja dieses komische Pastell-Türkis und dieses Türkis-Lila und dieses Pastell-Pink und Grau. Und das wusste ich ganz viele Jahre gar nicht. Für mich war klar, Super Nintendo, diese Farben, das war in den USA und sowas, diese Farben nur dieses komische helle Lila haben, das wusste ich viele Jahre gar nicht.
Ja, also das Super Nintendo wurde ja für den amerikanischen Markt extra angepasst, weil es cooler sein sollte. Die japanische Version, also Super Famicom, war ja so bunt, halt japanisch. Und für den US-amerikanischen Markt wollten sie es dann halt stylischer, eckiger, kantiger haben, um da besser gegen Sega antreten zu können, weil die halt ihre damals stylisch schwarze Konsole hatten. Und da hat sich Nintendo einfach gedacht, wir machen das mal ein bisschen schlichter, nicht so knallig bunt und so. Ob das jetzt am Ende was gebracht hat, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber mit 52 Millionen Einheiten, ich glaube, es hätte sich nicht viel an den Verkaufszahlen geändert. Aber ja, ich bin auch kein Freund von diesen Farben. Ich mag das Bunte auch lieber, aber die werden sich damals schon was gedacht haben. Wenn wir jetzt aber bei Zubehör sind, also ich bin erstmal so in diese Recherche rein und habe mir gedacht, ich kenne gar nichts an Zubehör für Super Nintendo. Beim N64 kannte ich halt haufenweise Kram. Bei der Wii, wenn du da eine Sekunde nachdenkst zum Beispiel, dann weißt du sofort dieses Lenkrad oder diese Tennisschläger und was es da nicht alles für Plastikscheiß gab. Aber beim Super Nintendo ist mir auf den ersten Blick gar nichts eingefallen an Zubehör. Und da denke ich eher über kurioses Zubehör. Aber was ja natürlich logisch ist, was es allerdings auch nicht bei uns gab, ist das Satellaview. Und das war ja für Nintendo-Verhältnisse schon richtig modern. Also vielleicht kennen einige von euch das 64DD, das 64 Disk Drive oder Dynamic Drive, wie es inoffiziell hieß. Das war ja ein Erweiterungsmodul für das Nintendo 64. Das wurde damals mit dem Nintendo 64 angekündigt. Sollte als Zubehör eigentlich für 100 € rauskommen und günstigere Disketten verwenden, anstatt der Module. hat man dann aber irgendwann verworfen, kam dann in Japan nur im Abo, gibt es nur 15.000 Stück von und heutzutage kannst du die nicht bezahlen mit 1.300 Euro. Aber es gab schon für Super Nintendo das sogenannte Satella View, in Klammern BSX heißt das. Das habe ich noch nie gehört tatsächlich. Aber dieses Satella View hat sich tatsächlich über eine, wie der Name schon sagt, Satellitenverbindung mit einem Satelliten verbunden und darüber konnte man Zusatzinhalte für Spiele runterladen.
Aber nur zu bestimmten Uhrzeiten.
Nur zu bestimmten Uhrzeiten, richtig, genau.
Immer wenn der Satellit bei dir war, ansonsten ging es nicht.
Das ist halt so ein cooles Ding seiner Zeit, sage ich mal, weil damals war auch in Japan noch kein schnelles Internet großartig vorhanden, um so eine Sachen runterzuladen oder wenn denn nur halt minutenpreismäßig und so weiter und so fort. Und das Satella View hat sich dann natürlich auch für eine Gebühr mit einem Satelliten verbunden. Da gab es zum Beispiel meines Erachtens nach, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein Zelda sogar für, mit extra Soundtracks und sowas alles.
Nicht nur Zelda, da gab es einiges für, ne?
Ja.
Also es gab erst F-Zero 2, wurde damals darüber, also wenn man die ROM, dann hört man ja mal, hört man nämlich das BS. Also das ist dann dieses BS, was man immer so gehört hat, weil ich glaube, das bekannteste ist das Zelda, dass man halt gehört hat, BS, A Link of the Past, oder das heißt ja Zelda nur den Setsu. Und das heißt BS, Zelda nur den Setsu, war eigentlich ein geplanter Nachfolger. Und viele dieser Spiele sind gar nicht fertig entwickelt. Viele dieser Spiele sind so halbfertig, weil das Ding war ja kein Erfolg. Das wurde ja alles eingestampft. Sowohl dieses geplante Modem, das man mit mehreren Spielern spielen kann, als dann halt auch viele der Spiele, die nie zu Ende entwickelt wurden. Von ganz vielen da draußen findet man natürlich dann im Netz irgendwie noch so Entwicklerkits oder so geplante Sachen. Aber da wurde einiges ausgespielt. Famicom Wars, Panel de Pon, was hier Tetris Attack damals war. Dann gab es einen Chrono Trigger, es gab Dr. Mario, Excitebike. Ich meine Super Mario Bros. 3 und 2, 2 glaube ich nicht. Zelda und F-Zero 2 halt mit als das bekannteste, weil das eigentlich fast fertig war. Das sind schon coole Dinge, gerade wenn man dann mal irgendwann Bock hat. Ich glaube, Various Woods. Also ich habe da mal irgendein Video zu gemacht, also weiß ich noch, dass da echt coole Spiele für entschieden sind, die man halt aber auch zum Glück im Internet jetzt bekommen kann, für den Super, wenn man halt möchte. Aber das ist voll interessant, da mal einen Blick drauf zu werfen, was da so damals geplant war und was tatsächlich so halbfertig erschienen ist.
Ja, es gibt halt Projekte, die heutzutage versuchen, das wiederherzustellen, also unter anderem das F-Zero und die extra Sachen für The Legend of Zelda und so weiter und so fort. Ist natürlich schwierig, weil, wie gesagt, die Inhalte wurden nur zeitbegrenzt übertragen und heutzutage ist es halt so ein bisschen schwieriger. Schön wäre es natürlich, wenn Nintendo seine Nintendo Switch Online-Spiele dann aktualisieren würde mit diesen extra Inhalten, damit man die einfach mal nachholen kann. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, es ist so ein kleines Nischending für Nintendo, obwohl für das Satella View 114 Spiele veröffentlicht wurden.
Die hatten richtig was vor. Die hatten richtig was vor mit dem Ding. Die hatten da richtig Pläne. Da gab es da mehrere Sachen, die das Ding konnte. Du konntest ja nicht nur Spiele runterladen. Sie wollten darüber Demos vertreiben. Quasi, also hatten da tatsächlich damals schon so kleine Directs geplant. So kleine Showreels, wo sie die Spiele für die nächste Zeit dann so drinne vorgestellt haben. Die haben Wettbewerbe darüber gelauncht. Da gab es damals auch ein paar Folgen im Club Nintendo Zeitschrift, die das groß, oh, hier bald bei uns und sowas. Die mussten damals sogar bei der Reaktion eine Folge Club Nintendo, mussten sie komplett einstampfen. Und das war das, meine ich, das einzige Magazin, wo sie einmal zu spät waren beim Release, weil Nintendo alles gestrichen hat. Die haben alles zurückgebankt vom Satellaview, nichts dazu durfte weiter berichtet werden. Und deshalb mussten die so einen riesigen Artikel im Club Nintendo und bei der Enson mussten die einstampfen und dann erstmal neu produzieren, weil von einem Tag auf den anderen gesagt wurde, okay, Satellaview existiert ab jetzt nicht mehr, das Ding ist tot und alle Berichte dazu bitte zurück. Aber ach, die hatten krass. Da, ja, die hatten da richtig so Wettbewerbe vor, weil da gab es auch so einen Kanal, wo irgendwie Rätsel gelöst werden sollten. Mhm. Da sollten Cheats drüber, Karten, die damals, wie war das genau? Es gab damals Kartendaten, die nicht in irgendwelchen Spieleberatern veröffentlicht wurden, die es auch nicht in-game gab, sodass du dir dann zu gewissen Spielen halt die, ihr kennt das doch bestimmt, wenn man in so Spielen jetzt mittlerweile im Internet so eine Karte findet von Spielen, wo einfach, wo jeder Screen so nebeneinander gelegt wurde, wie sie in der Welt dann tatsächlich angeordnet sind. So eine riesige Karte von The Legend of Zelda zum Beispiel, wo jeder Bildschirm so nebeneinander liegt, wie er im Game ist. Und von ganz vielen Spielen gibt es diese Maps ja gar nicht. Bei Zelda wurde die Map ja veröffentlicht im Heft selber und von ganz vielen Spielen gibt es die Daten gar nicht. Und damals wollten sie solche Sachen dann halt ausspielen. Und dass du dir dann quasi eine komplette Map von der ersten Welt Donkey Kong Country ansehen konntest, wo welche Banane ist und darüber dann auch Secrets finden, da wollten sie Tipps mit veröffentlichen. Also die hatten richtig was vor mit dem Ding und gerade deshalb war es halt so wild, dass es dann von einem Tag auf den anderen eingestampft wurde.
Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass es da wirklich Probleme gibt mit diesen Satellitenverbindungen und so. Ich denke mal, das erklärt man jetzt hier so einfach, dass man dann sich die Sachen über Satellit runterlädt. Aber ich kann mir auch vorstellen, das war auch oft instabil. Ich meine, das ist ja sicherlich dann auch ein bisschen wetterabhängig. Und ja, es ist schon ein schwieriges Konzept, aber es ist einfach so zukunftsweisend, so auch ungewöhnlich für Nintendo, sage ich mal.
Ja.
Ne? Dass sie beim Super Nintendo wollten sie halt das NES bei Weitem überbieten. Ich meine, wir hatten beim NES, beziehungsweise beim Famicom, bei der ersten Version, hatten wir ja so ein Disklaufwerk, also mit Disketten. Also da gab es auch schon diese Variante, mit dem unter der Konsole was anbauen. Dann halt beim Super Nintendo das Satellaview, was wir gerade besprechen. Und dann bei der darauffolgenden Generation das 64DD. Also Nintendo hat schon an dieser Idee festgehalten, die Konsolen damit zu erweitern. Und ich, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich so gedacht, wow, das ist so zukunftsweisend. So, hä? Das ist so total eigenartig. Aber das ist ja nicht unbedingt das Ungewöhnlichste an SNES-Erweiterungen. Es gab ja so viel, zum Beispiel ein Live-Fitness-Bike. Es gab tatsächlich ein Fahrrad für Super Nintendo, das mit Exertainment, Mountainbike Rally und Speed Racer zusammengebundelt wurde. So ein komplettes Ding, also wo man sich wirklich ganz klassisch draufsetzt. Und wenn man sich das Ding genau anguckt, dann hat man da einen Röhrenfernseher direkt vor dem Gesicht. Und das ist halt, wo ich denke, wow, wie kommt man denn auf sowas? Also vor allem für eine 16-Bit-Konsole ist das halt schon eine geile Sache, wie ich finde. Weil ich hätte niemals gedacht, dass man das bisschen Rechenleistung so für das Super Nintendo ausreizen kann. Es ist auch ein total seltenes Teil, hatte keinen riesigen Erfolg.
Aber das muss so selten sein, das ist bestimmt arschteuer für Sammler.
Ja, du findest halt auch kaum was. Satellaview zum Beispiel findest du auf eBay gar nicht. Warum auch immer, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch falsch gesucht. Das 64DD, um darauf nochmal zu kommen, das findest du noch. Wenn du es neu haben willst, original verpackt 10.000 Euro. Ah doch, hier, ich habe eins gefunden, sorry. Nintendo Satellaview SHVC 029. 225,51
gekauft.
Gratis Lieferung aus Japan. Das geht tatsächlich klar.
Funktioniert nur nicht.
Wie? Funktioniert nicht?
Na. Welchen Satelliten willst du denn anfunken?
Achso, das meinst du. Ja, aber vielleicht kriegst du es ja wenigstens gebootet. Ja, okay. Aber gehen die Preise tatsächlich noch klar, aber 114 Spiele scheint auch eine wesentlich größere Verbreitung gefunden zu haben als dann das Nachfolgegerät. Aber an sich kann man sich das auf jeden Fall schon mal besorgen für die Sammlung, wenn man da wirklich ein komplettes Super Nintendo haben will.
Es gibt das sogar ist ein Ding der Möglichkeit, glaube ich. Allein die Spieleanzahl.
Ja.
Alle Spiele zu kaufen für den Super Nintendo muss ein Ding der Möglichkeit sein. Wie viele Spiele gibt's? Weißt du es einer?
Das kann ich dir jetzt auf Anhieb nicht sagen, aber auf jeden Fall. Also ich weiß, dass die PlayStation 1 damit mit 1000 Spielen geworben hat. Jetzt wäre ich mal ganz kurz unauffällig
klar,
in meinem Gehirn.
Ich hätte gedacht, irgendwas mit 670 im PAL-B-Bereich.
Also Konsolenkost gibt raus, alleine nur, um meine Seite zu erzählen, die Spiele verkauft.
Mhm.
Und ich glaube, da sind es 819 oder so.
Okay. Also, wenn ich jetzt mal hier die schlaue KI befragen darf, dann sagt die insgesamt 1745 Spiele. Davon wurden 717 Spiele in Nordamerika, 531 in Europa und 1447 in Japan veröffentlicht. Wenn ich jetzt bei Wikipedia gucke, dann
da steht leider keine Zahl bei Wikipedia. Nee. Da kannst du halt durchscrollen.
Ja, also ich habe hier eine andere. Ich hab hier gefunden den Absatz, für das SNES erschienen insgesamt 1350 lizenzierte Spiele, von denen jedoch nur knapp ein Drittel international vermarktet wurde. In Europa 530 Super Nintendo-Spiele, im nordamerikanischen Raum besaß jede zehnte Familie ein SNES. In Japan waren es rund 40% aller Haushalte. Ja gut, insgesamt.
Ich war ja mal richtig schlau. Wenn ich auf Wikipedia auf der Seite Steuerung F199 eingebe, dann habe ich 785 Treffer. Ich scroll gerade durch. Das scheint die Anzahl der Spiele zu sein, die hier gelistet wurden. Dann ziehe noch ein paar 1999 aus dem Text ab. Aber dann war ich ja gar nicht so falsch. Ich hatte 680 Grad ein PAL B. So, wenn man dann die nicht PAL B sind, abzieht.
Mhm.
Bin ich selber überrascht. Aber das ist wahnsinnig viele Spiele. Aber halt nicht so die 1000, also PlayStation 1 ist ja komplett ausgerastet. Aber eine vollständige Super Nintendo-Sammlung, das ist schon was Spezielles. Also eine PAL-B NES-Sammlung vollständig, das ist halt schon eine Nummer. Aber Super Nintendo ist auch super, super schwer, weil es so unglaublich viele verschiedene Spiele gibt. Deshalb bleiben halt viele im PAL-B-Bereich. PAL-B bedeutet halt die Spiele, die quasi im PAL-Bereich in unseren Ländern hier rausgekommen sind, die auf unseren Geräten laufen würden. Ja. So, weil wenn du weitergehst, dann hast du da einfach eine Bibliothek an Spielen, das ist unfassbar. Das sind so viele Spiele, von denen du keine Ahnung hast, dass die jemals rausgekommen sind.
Es gibt auch wirklich schlechte Spiele für den Super
Nintendo. Ja. Gibt's für alles, hallo? Ne? Für jede.
Ich habe damals zum Beispiel das Nintendo 64, habe ich damals als unabringbar von der Spielequalität gehalten. Ah, die Meinung habe ich ein bisschen revidiert. also ich mache ja zu meinem Geburtstag, mache ich immer so einen Stream. Die habe ich natürlich alle offiziell da, die Spiele.
Machst du das dieses Jahr auch?
Ja, dieses Jahr wird es auch da einen dementsprechenden Stream geben, wo die Leute halt
direkt an deinem Geburtstag? Oder feierst du rein?
Wir gehen am Samstagabend essen und am Sonntag werde ich dann ab Nachmittag streamen, denke ich.
Okay.
Und da haben wir bis jetzt immer so einen Stream gemacht. Pro Euro sozusagen musste ich in der Liste einen Schritt weitergehen. Pro 5 Euro, die überschritten wurde, musste ich das System wechseln. Also, und da konnte gewählt werden zwischen NES, SNES, Nintendo 64 und Mega Drive. Und alter Falter.
Hast du alle Sicherheitskopien von europäischen Spielen für den Super Nintendo?
Also.
Ich frage nur mal. So.
Ich habe hier ein Riesenregal stehen. Auf
für
jeden
den
Fall.
Sonntag? Ja, ich frage
ja.
mal. Für den
ja,
Sonntag,
ja, ja, ja.
Dass ich genau. mir da was wünschen kann?
Ich glaube, wünschen könnte man eigentlich auch machen. Ja, das gab es letztes Jahr nicht, aber das gucken wir uns später. Jedenfalls.
Ich kann's mir, Mensch, dann suche ich mir ein richtig schönes Spiel raus für dich.
Oh, shit. Ja. Und das ist halt, also da habe ich so viel Müll gespielt und auch auf das Super Nintendo und fürs NES vor allem. Alter Falter, ey. Aber Super Nintendo hat da auch so ein paar Spezialitäten. Aber wenn wir gerade bei Software sind, Marcel, du hast vorhin Stargate genannt im Vorgespräch. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber, weil ich kannte überhaupt noch nichts von dem
Spiel. Moment, ihr wollt jetzt schon zu den Spielen
sagen? Nein. Ich will das nur mal zwischen.
Es ist ein Kino.
Ich will das so ein bisschen, ich will das ein bisschen mischen, damit wir dann weiter zum Zubehör gehen. Ich will da nur mal ein paar Takes hören, einfach. Sag mal was, Stargate.
Das ist ein Konsolenspiel für den Super Nintendo aus dem Jahr 1995, was eine Kinofilmadaption ist aus dem Kinofilm Stargate. Ich glaube, der kam auch 95 raus. Nee, habe ich mir gerade einfach aus dem Arsch gezogen. ChatGPT. Muss ich gestehen. Er produziert von Enclam, ja, oder Acclaim.
Mhm. Okay.
Der Programmierer war ein Probe Entertainment und Tantalus Interactive.
Die sagen mir sogar was.
Probe Entertainment hat es für den Genesis gemacht und Tantalus Interactive für den Super Nintendo. Und Publisher war Acclaim Entertainment.
Also werden sich wahrscheinlich die Spiele auch wieder unterscheiden in dem Fall.
Weiß ich nicht. Vielleicht,
wenn die parallel
nicht
entwickelt wurden. Ja, aber du hast ja vorhin gesagt, das hat das vorhin so besonders gemacht, das Spiel. Wenn ich mir das jetzt angucke, sieht das meines Erachtens nach aus wie das Jurassic Park Spiel fürs Mega Drive. Und irgendwie hat das so ein bisschen diesen Stil. Aber du hast es damals gespielt, oder was? Wie bist du denn an dieses Spiel rangekommen?
Freunde, die hatten das. Da habe ich es mir ausgeliehen. Und mittlerweile habe ich es auch. Ich habe es mir irgendwann gekauft auf dem Flohmarkt, weil ich es halt cool fand.
Ja.
Hat mir irgendwie Spaß gemacht. Das ist halt jetzt auch nicht besonders anspruchsvoll, ne? Du bist halt da alle. Ich wollte gerade sagen Daniel, aber wie heißt der? Gibt es ja auch die Serie Stargate, der dann von MacGyver gespielt wurde. Ist halt im Film nicht MacGyver, sondern ist Snape die Klapperschlange.
Ah ja, okay.
Und den spielst du halt und dann läufst du da halt durch die Gegend und ballerst halt alles weg. Okay. Dann hast du halt noch Handgranaten und dann geht's halt los und kämpfst halt da gegen Getier und gegen die Gua'uld oder was?
Gua'uld, ja.
Genau. Und dann, das rupst halt alles runter und dann ist cool so. Also, ist eigentlich nur Piu-Piu.
Erinnert mich ja an Super Star Wars. Ist, glaube ich, auch Acclaim gewesen, ne? Die haben so ihren Stil hier gehabt. Ne?
Also, ja, wie gesagt, mir hat es halt Spaß gemacht, weil das irgendwie für meine Ansprüche hat es halt gereicht. Ich fand, das sah gut aus. Den Soundtrack fand ich, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Du hast halt dann auch so, also die haben halt Bilder aus dem Film benutzt. Ich weiß gar nicht, ob sie auch noch so zwischen sie, glaube ich nicht. Aber wenn die halt miteinander gesprochen haben, dann hattest du halt immer dann die Fotos aus dem Film, also die echten Charaktere und so. Nicht wie bei manchen anderen Spielen, die sich auf irgendwelche Filme und Serien berufen, die dann irgendwie so eine Drittbesetzung nehmen von Protagonisten, von denen du noch nie gehört hast. Ich schau dich an, Matrix. Weißt du, so, das da ist.
Nee, sieht auch gut. Das sieht aus wie ein solides Super Nintendo-Spiel.
Ja, ich fand's cool. Also, ich fand's auch nicht so ein bisschen wie König der Löwen.
Oh Gott, ja, aber hoffentlich nicht so schlecht.
Nee, aber auch. Oder Aladdin. Aladdin auch ein gutes Spiel gewesen, aber halt bockschwer, ne? Oder Asterix und Obelix, da habe ich den Controller auch weggeschmissen.
Asterix und Obelix, das ist eins der kaputtesten Spiele, die ich auf dem Super Nintendo je entdeckt habe.
Ja.
Also Aladdin finde ich voll fair und voll gut. Asterix und Obelix
sieht halt
Super
auch mega
Nintendo
schön aus, Asterix. Ja, Asterix sei schon Aladdin.
Es sieht super aus. Also Aladdin ist meiner Meinung nach ein perfektes Jump'n'Run für den Super Nintendo, aber Asterix und Obelix, da haben die geraucht. Also das ist eins der unfairsten Spiele, die ich je in meinem Leben gespielt habe.
Dann habe ich noch gespielt Bugs Bunny. Auch schwer teilweise, aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und Tiny Toons Adventure auf.
Ah ja, Tiny Toons war geil.
Was war das? Loose?
Ja, genau. Das habe ich auch mega gern gespielt. Dann hatte ich halt noch Looney Tunes und Tiny Toons, glaube ich, auch noch für einen Gameboy. Da war ich irgendwie auch drin. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Also gut, das war dann immer so, du hast halt ein Spiel gekriegt.
Ja, genau.
Dann hast du das halt gespielt. Ne? Oder du hast dir das halt ausgeliehen. Ich hatte auch noch FIFA 95 oder 96, fand ich auch großartig damals, weil man noch in der Halle spielen konnte, nicht nur draußen. Also da gab es schon ein paar Spiele, die mir viel Zeit geraubt haben, bis ich dann halt irgendwann PC hatte.
Ich hab hier gerade einen spannenden Speedrun zu Stargate gefunden.
Ja.
Any% 16 Minuten 51. Das Ding ist, Der hat noch kein einziges Mal geschossen. Ja. Der hat halt eine Waffe in der Hand und der rennt da einfach nur durch wie ein Irrer. Das Spiel läuft, sieht übrigens meines Erachtens nach richtig hübsch aus.
Ja, ja, finde ich auch.
Und läuft mit 60 Frames. Also, das ist schon
ich hab den eine jetzt gute Leistung. Aufgemacht, den Speedrun.
Also, wenn er, jetzt hat er zweimal geschossen, so ganz so, also, ja, davon merkst du eigentlich gar nichts. Der läuft da eigentlich nur durch wie ein Wahnsinniger. Du musst dann wahrscheinlich auch die Level kennen, also so wie das halt bei älteren Spielen halt nochmal so war. Da gab es noch keine Hinweispfeiler oder so, sondern musstest da einfach dann den richtigen Eingang finden oder halt den richtigen Ausgang. Und du sagst ja jetzt gerade, es war ja so ein Verfilmungsding. Hatte das überhaupt was mit dem Film an sich zu tun?
Ja, also auch die Kommunikation, die dann zwischen dem Soldaten da stattfindet, unter anderem, und also gleich am Anfang siehst du zum Beispiel, wie er Daniel findet und sich mit dem unterhält und dann gibt er den, also ich finde schon, dass es ein bisschen was mit dem Film zu tun hat. Also, was hat der Film großartig zu erzählen? Also, es gibt halt ein Stargate und die Goa'uld sagen, ja gut, dann kommen wir halt jetzt wieder. Also das ist, ne, und hier ist es halt ähnlich, du läufst halt durch die Welt und da schießt halt Dinge, die dir irgendwie vermeintlich schaden, plus du hast eine Rettungsmission, glaube ich. Das war das, du rettest irgendwelche Frauen und irgendwelche Kinder, die da halt von irgendwem Gefahr, also ist wahrscheinlich von den Gould, halt da irgendwie gefangen gehalten werden. Also das ist so eine deiner Aufgaben, dass du halt da die Leute rettest.
Ja, Daniel ist da gefangen. Also du musst irgendwie, das glaube ich, das Schiff von Ra. Also Ra ist doch der eine Bösewicht, der Goa'uld irgendwie, ne?
Ja, der Sonnengott, genau. Du musst
das Schiff von ihm irgendwie zu explodieren bringen, um die Goa'uld abzuwehren. Ja, das war okay, reicht auch.
Ja, ich kriege das auch nicht mehr so viel zusammen, ehrlich gesagt. Also zum einen habe ich den Film vor 100 Jahren gesehen und das Spiel halt auch vor 100 Jahren gespielt. Also, ich habe jetzt auch nicht so nee, stimmt, das Spiel habe ich ist noch gar nicht, also vielleicht 3 Jahre her, habe ich das letzte Mal gespielt oder 4.
Aber ich glaube so
ja, er schießt halt nur, um die Türen aufzumachen, ne?
Ja, und manchmal zwischendurch, falls ihm mein Gegner irgendwo im Weg stehen könnte, ja. Eventuell, ja, predicted schon die Schüsse. Sehr spannend auf jeden Fall. Aber ja, das wollte ich mal ein bisschen mit reinnehmen, weil es halt auch so ein ungewöhnliches Spiel ist, das, glaube ich, kaum jemand kennt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Riesenerfolg war. Aber vielleicht täusche ich mich auch und das Batman, war ein Millionenseller, ne? Oder so. Ja. Also
konntest du ja auch die Batman-Spiele spielen. Ich hatte auch einen Batman, aber von dem Comic-Batman hatte ich auch für einen Gameboy. Auch kacke schwer. Und Duckwing Duck hatte ich auch ein Gameboy-Spiel. Gut, wir reden heute nicht über einen Gameboy, aber hatte ich auch Duckwing Duck. Auch geil.
Ich auch.
Auch
schwer. Das ist auch die bessere Version schwer. Als die NES.
Die war aber auch schwer.
Auf dem, ja, Gameboy, fand ich. Duckwing Duck war richtig schwer. Habt ihr heute, die Frage stelle ich jetzt einfach zwischendurch, habt ihr heutzutage mal eine Darkwing Duck-Folge geguckt? Da wirst du ja wahnsinnig. Also das ist ja teilweise so zusammenhangslos geschnitten, wenn du so denkst, ist das jetzt wieder so ein Disney-Plus-Phänomen? Aber tatsächlich nicht. Das ist die Originalreihenfolge, die auf Disney-Plus existiert. Und teilweise werden Antagonisten schon in Folgen angekündigt, bevor sie sich überhaupt in einer späteren Folge vorstellen. Irgendwie ist das ganz eigenartig produziert, die Serie, aber das nur nebenbei. Ja, aber ja,
gut, Kinderaugen, also mit dem ist es halt auch egal, glaube ich.
Ja, ja, richtig, genau. Ja, aber Stargate, auf jeden Fall spannendes Spiel und man hat hier auch Mode 7 Level tatsächlich. Sehe ich hier gerade noch so zum Abschluss, dass du da so ein bisschen 3D. Mode 7?
Ah, okay, dass der Hintergrund sich so leicht mitbewegt, ne? Also der zweite Hintergrund.
Ja, ja, richtig, genau. Okay. Und Mode 7, auch eine interessante Sache beim Super Nintendo. Vielleicht kommen wir ja dann noch mal bei der Technik drauf. Aber Mode 7 ist ja kein richtiger 3D-Effekt, sondern hat damals ja den Röhrenfernseher genutzt, um die Scanlines in verschiedener Größe abzubilden. Dadurch wirkte das Level zwar 3D, also dass du in die Tiefe fliegst, aber alles wurde auf 2D-Basis berechnet. Das ist total spannend zu sehen. Also da konnte auch nichts gekippt werden beim Super Nintendo oder ähnliches. Das sah alles nur so aus, weil man die Technik des Röhrenfernsehers ausgenutzt hat und die Scanlines halt in verschiedenen Längen, also diese Linien vom Röhrenfernseher halt in verschiedenen Längen abgebildet hat. Wahnsinnige Technik, einfach nur, um in irgendeiner Weise einen 3D-Effekt zu erzeugen.
Und Rennspiele habe ich unheimlich gern gespielt.
Welche denn?
Top Gun habe ich gespielt. Nicht Top Gun. Wie heißt das, die dann auch die Sendung? So hieß die Sendung.
Ja, ich weiß, was
die,
du
meinst. Die ikonische Sendung aus von BBC mit den drei Dingern. Wie heißt denn das?
So ähnlich.
Nicht Gran Turismo, wie es dann bei Amazon hieß, sondern das andere.
Ich komme gerade auch nicht drauf.
Mit Olle Clarkson und
Ach so, Grand Tour?
Na, so hieß es ja bei Amazon. Wie ist es vorher, als es noch bei BBC war?
Ich habe keine Ahnung, aber die Zuschauer werden es bestimmt wissen.
Jedenfalls gab es ein Rennspiel, was genauso hieß. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es gab auch noch eins, da konntest du sogar selber schalten mit den Schultertasten.
Top Gear,
genau, danke. Deswegen habe ich auch Top Gear gesagt.
Kleiner Unterschied, aber.
Top Gear, genau. Da konntest du sogar selbstständig schalten. Das habe ich gerne gespielt. Dann hatte ich ein Autorennspiel, so ein Formel-1-Rennspiel von Ole Menzel. Mochte ich sehr. Hat mir viel Spaß gemacht, fand ich. Oh, gibt, glaube ich, da auch noch 100 andere Spiele, die ich gut fand.
Hast du wirklich manuell geschaltet?
Als Kind nicht.
Na, wollte gerade sagen, das hat doch keiner gemacht.
Dann, warte mal, ich habe hier noch Mortal Kombat, habe ich erst gekauft, als ich älter war. Probo-Protector oder Super Probo-Protector.
Oh ja, Contra. Da
konnten wir uns ja letztens schon drüber unterhalten.
Mhm.
Kirby mal irgendwo ausgeliehen.
Dreamland, oder?
Keine Ahnung, oder? Irgendwelche Kirbys. Okay. Für mich sind die alle gleich. So fies, wie das jetzt klingt, aber ja, Super Tennis. Und dann hatte ich.
Ja, Mann, ich liebe Super Tennis.
Ja. Und dann habe ich noch Rise of the Robots.
Rise of the Robots, Alter.
Das ist so ein Müllspiel. Das ist so ein Müllspiel. Du denkst, du kriegst ein geiles Street Fighter, weißt du, mit Robotern. Und dann können die irgendwie so drei Sachen. Die können hochspringen, die können sich hinhocken, die können blocken, die können oben und unten treten. Aber auch so in einer Geschwindigkeit, wo du denkst, so. Das Spiel ist so Müll, wirklich.
Das war ja mal richtig ambitioniert, dieses Spiel. Hab da erst vor kurzem.
Die Werbung, ey, damals.
Ja.
Von Rise of the Robots.
Die Technik auch dahinter, ne? Also es sah halt auf Screenshots fantastisch aus.
Ja, auch in der Werbung.
Und dann haben die sich aber wohl komplett übernommen, weil es gleich, weil der Publisher auch wollte, dass sie es gleich auf mehreren Plattformen bringen und so. Und dann blieb halt keine Zeit mehr, um wirklich die Sachen umzusetzen, die sie eigentlich machen wollten. Also wieder so ein richtiger Shit, den sie da abgeliefert haben. Aber es gab sogar Magazine, die hatten dann exklusive Previews im Vornherein und haben dann sogar 90er-Wertung vergeben. Weiß ich jetzt nicht. Und dann gab es halt wiederum Magazine, die sie später bekommen haben, die haben dann nur noch 30er-Wertung vergeben. Ja, warum nur? Und dieses Spiel, ey, es war halt wirklich ein Müll vom Feinsten, ne?
Das war so schlimm, ey. Ich meine, die Grafik für die Zeit und was sie aus dem Super Nintendo rausgekitzelt haben für die Scene, also für die, wo du die Leute auswählst, dann dreht der sich so, dann glänzt der so und so. Also es ist schon beeindruckend, aber das war es dann halt auch schon an der beeindruckenden Beeindrucklichkeit.
Ja, ja.
Um mal neue Wörter zu erfinden.
Und vor allem, wenn man bedenkt, was Rare dann später mit den Donkey Kong-Spielen gemacht hat, das war ja so ungefähr dieselbe Technik. Also man
ist
hat
übrigens
ja
auch ein Acclaim-Spiel, ja.
Oha. Naja, Acclaim wird schon gewusst haben, was sie da machen.
Oh, nur Acclaim hat eine riesige Bandbreite an gut und schlecht. Also das bei stimmt. Acclaim hast du Banger, aber Acclaim hat auch viel Rotz gemacht.
Das ja, richtig, richtig. Ja, und wie gesagt, mit der Technik hat man ja dann später auch die Donkey Kong-Spiele gemacht, die dann ja ähnlich wie dieses Rise of the Robots vorgerendert und runterskaliert wurde. Und die Donkey Kong-Serie war ja wirklich wir kommen gleich wieder zurück zu den Kuriositäten, aber jetzt sind wir halt einmal dabei. Die Donkey Kong-Serie ist ja technisch schon so beeindruckend, weil du keinen extra Chip brauchtest im Modul, also nicht wie später ein Yoshi's Island oder ein Star Fox oder ein Stunt Race FX oder so, dass du da diesen FX-Chip hattest, sondern du hattest einfach nur die Super Nintendo-Hardware und hast im Vornherein die vorgerenderten Figuren und Level darauf laufen lassen. Und Rare konnte das wie kein zweiter. Das war einfach absolut fantastisch, diese Serie. Außer der dritte Teil, den finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber das ist ja Geschmackssache. Da hat irgendwie jeder seinen anderen Favoriten. Aber zusammen mit dem Soundtrack von David Wise, den ich hier nicht oft genug erwähnen kann, war das einfach die Spielserie, die nochmal gezeigt hat, hey, es gibt zwar die PlayStation 1 mit 32-Bit und 3D und so, aber guckt euch mal dieses Spiel an, was wir hier haben. auf einer Konsole, die viel schwächer ist. Und viele Leute haben auch damals gedacht, dass das ein 32-Bit-Spiel wäre. Und war es dann aber am Ende überhaupt nicht. Und ich finde das, also Donkey Kong-Serie ist einfach fantastisch.
Donkey Kong Country ist für seine Zeit gesehen, finde ich schon, eine der besten Spielereien aller Zeiten und eines der besten Spiele aller Zeiten. Mhm. Sowohl also optisch, was die auf dem Super Nintendo geballert haben. Also die gesamte Präsentation ist wahrscheinlich in ihrer Zeit gesehen, gibt kaum Spiele, die auf diesem Niveau zu ihrer Zeit mithalten können. Und das, da nehmen wir die Musik und die Grafik halt zusammen. Durch diesen neuen Chip, das ist ja dieser Mode 7, ne?
Und dann stopp.
Das ist nicht Mode 7?
Nein. Überhaupt nichts. Also Mode 7 war ein Modus, den das Super Nintendo beherrscht hat. Also du hattest halt verschiedene Modi zwischen 0 und 7 sozusagen. Und dafür musstest du dich entscheiden. Es gab zum Beispiel Modi, die haben dann 3 Ebenen mit Farben beherrscht. Dafür konntest du dann halt pro Ebene weniger Farben reinnehmen. Die meisten Spiele haben 2 Ebenen benutzt, wie zum Beispiel Super Mario World. Super Mario World hat 4 Ebenen genutzt. Sie haben den, glaube ich, im Mode 4 genutzt. Aber der Mode 7 hat überhaupt nichts damit zu tun. Donkey Kong Country basiert quasi auf genau derselben Technik wie in den Super Mario World. Und das ist das Geile daran. Also Mode 7 ist einfach nur dieser Skaliereffekt bei Super Mario Kart oder jetzt, wie wir es jetzt hatten bei Stargate für die Raumschiff-Level. Aber Donkey Kong Country lief eigentlich auf dem Standard-Modi der Standard-Modi und hat dann so eine Grafik dahin gezaubert. Ja.
Das macht es dann noch beeindruckender, weil da sind ja auch viele Ebenen im Hintergrund, aber auch ja davor. Also du hast ja dann auch Ebenen davor, die sich vor den Kongs halt langgeschieben haben. Und das ist also 1 und 2, der dritte grafisch auch, ne, da hat dann nur leider David Wise nicht mehr dran mitgewirkt, hat trotzdem einen fantastischen Soundtrack. Aber Teil 1 und 2 sind meiner Meinung nach, es ist einer der besten Soundtracks, die je auf dieser Erde existiert haben. David Wise hatte einfach absolute zeitlose Klassiker fürs Leben gezeichnet. Und ich finde, diese beiden Spiele stehen eben nochmal aus diesen ganzen richtig guten Super Nintendo-Spielen irgendwie nochmal so oben hervor und gehören für mich zu den 10 besten Super Nintendo-Spielen, die es hier gegeben hat.
Also ich habe es jetzt nochmal geguckt. In diesem Donkey Kong Country nutzt tatsächlich eine Mischung aus den verschiedenen Modi. Bei einigen Leveln wurde der Mode 1 verwendet. Also auch wieder ein extra Modi, wo das Spiel dynamisch umschaltet, sogar zwischen den extra Modi, damit sie das Spiel so darstellen konnten. Also hier steht, in diesem Level läuft das Spiel vollständig im Mode 1, der 2 16 Farben Hintergrundebenen und eine 4 Farben hat. Und das haben ganz viele Spiele verwendet. Du hattest halt eine Hintergrundebene mit 16 Farben, dann hattest du die Hauptebene mit 16 Farben und dann konntest du zum Beispiel HUD-Elemente, wie zum Beispiel bei Super Mario World, dieses Viereck, wo die Items aufgetaucht sind, die waren dann nur in 4 Farben. Und das kannst du sogar abzählen. Das ist total spannend gemacht. Du kannst es sogar noch sehen. Und dass dieses Spiel dann insgesamt halt mit 16 Farben pro Ebene lief, fand ich schon einfach fantastisch. Also fand ich schon richtig geil. Und ich habe die Spiele geliebt. Mein Vater hat sich das damals gekauft, weil er das Dschungel-Setting so toll fand bei Donkey Kong Country. Und ich habe es dann im Endeffekt durchgespielt. Also es war auch eins meiner Kindheitsspiele.
Und ja, Donkey bei mir Kong auch.
Einfach fantastisch. Ne?
Wurdest du auch damals gefoppt von King K. Rool am Ende?
Ja, natürlich. Also der Bosskampf, wo er sich dann niedergelegt hat und hast gesagt, so, Spiel durch. Und dann steht er auf einmal wieder auf.
Blöde ja, Sau. Vor allem dann die Credits, ne? Da laufen dann ja die Credits, aber da steht nicht Credits, sondern da steht Credits mit K. Und ach dann so. siehst du so für die Grafik fahren, dann steht da so bei der Grafik so Klubber. Oder bei Sound irgendwie so, und dann steht da King K. Rool. So, also da stehen dann so ein paar Namen von Kremlins drin. Also so Fake-Credits laufen da lang. Das checkst du beim ersten Mal gar nicht. Und dann steht da The End, Fragezeichen, und auf einmal so. Und dann steht er wieder auf. Ne? Und ich hab gedacht, what the fuck, was geht hier ab, Alter? Ich war richtig platt.
Ja, Donkey Kong Country, einfach eine fantastische Serie. Sollte mir jeder gespielt haben, nicht wahr, Marcel?
Ja, genau. Ist nicht so, dass ich Donkey Kong nicht auch schon gespielt habe. Ich habe es halt nur nie durchgespielt. Irgendeine Teile, ich glaube, ich habe alle angespielt, aber nie durchgespielt. Ich glaube, ich habe auch alle im Keller liegen.
Echt? Okay, ich muss mich mal bei dir melden. So, jedenfalls, Donkey Kong bekommt ja jetzt auch seinen Nachfolger zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in 2 Tagen spendiert. Donkey Kong Bonanza ist aber grundsätzlich was anderes. Aber der alte Soundtrack ist wieder da. Überarbeitet, aber trotzdem in sehr klassischer Form, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ich bin gespannt, was uns in dem Spiel alles erwarten wird und hab da schon richtig Bock darauf. Ja, jedenfalls Donkey Kong Country schließen wir hiermit erstmal ab, aber ich glaube, das wird hier noch bei den nächsten Teilen sicherlich ein Thema werden, weil wir reden bestimmt auch noch mal die besten Spiele für Super Nintendo, aber jetzt musste das einfach mit rein. Kommen wir mal weiter
zum Zubehör. Und zwar habe ich noch ein anderes Spiel gespielt und das war Mario Paint. Und welches Zubehör
ja,
gab es da?
Da wäre ich auch noch drauf gekommen.
Der Controller, oder?
Eine Maus. Eine Ballmaus. Mit 2 Tasten und einem grauen Mauspad.
Ja.
Spiel habe ich noch, die Maus habe ich irgendwann Mauspad habe ich irgendwie auch noch eine halbe Ewigkeit mit mir rumgeschleppt und irgendwann habe ich es, glaube ich, weggeworfen oder wegwerfen lassen. Und bei der Maus war das so, dass ich, schlau wie ich war, als kleiner Junge, denn ich habe mit dem Ball gespielt in der Maus. Den habe ich halt recht, war es halt großartig, dass ich ihn raus und rein machen konnte. Man muss die ja auch mal sauber machen, ne? Wie Ballmäuse sind, aber irgendwann war dieser Ball verschwunden. Und ich habe den auch nicht mehr wiedergefunden. Das heißt, ich habe vielleicht sogar irgendwo die Maus, weiß ich gar nicht, aber wenn dann ohne Ball. Jetzt bin ich immer am Hadern, ob ich das nochmal kaufen möchte oder nicht. Maus.
Ja, wenn denn gleich so Mario Paint Big Pack, oder?
Also, habe ich hier, ja klar.
Ah. Wie gesagt, das Spiel habe ich ja. Ich brauche ja nur die Maus und die Tastatur. Ach, die Maus und das Mauspad.
Okay. Aber hast du auch noch das Paket?
Was denn für ein Paket?
Die Verpackung. Verpackung meine ich? Paket.
Nee.
Hast du nicht? Naja, gut. Aber Maus
in dem,
und Maus.
In dem Alter, da wurde die Verpackung aufgerissen, dann haben meine Eltern die genommen und dann haben sie die weggeschmissen.
Das will man nicht hören, Mann.
Das ist halt so die Zeit gewesen. Da schwuppdiwupp war das Zeug.
Man will es trotzdem, wir wissen es, wir wollen es trotzdem nicht hören. Es tut weh.
Ey, es gibt eine Third-Party-Maus. Die kostet nur 50 Euro. Und die Originale kostet nur 40 Euro. Also welche nehme ich? Die Hyperking, Hyperclick Retro Style Maus für den Super Nintendo oder die Original Nintendo Maus von.
Naja, gut, also da werden sie wahrscheinlich mit der Preisgestaltung nicht so viele Chancen haben auf dem Markt, wenn es die noch gibt. Aber dieses Mauspad ist doch mittlerweile wahrscheinlich in Einzelteile zerfallen. Ich habe vor kurzem so ein
das Mauspad alleine. Also, das ist halt
das war wirklich. Das war richtig
eine graue Plastikplatte, Mann.
Die gibt's.
Ja, kannst aber das ist ja nichts Besonderes. Also,
ach, da steht Nintendo drauf.
Da musst du nicht viel Geld für ausgeben, Mann. Das ist eine graue
20,99 Euro.
28,99, weil der Nintendo wahrscheinlich einen.
Oder wie neu ist, für 39,99.
Wie neu? Ja. Aha, okay. Ja, siehst du, Marcel, dann weißt du Bescheid.
Ne? Kauf dir so ein Lego-Plate und dreh's um.
Nein, da steht ja nicht Nintendo. Eben, habt ihr angefangen zu jammern, weil die Verpackung fehlen. Um mir jetzt zu sagen, ja, also da kommt es nicht drauf an.
Ich habe nicht gejammert. Ich würde auch das Original nehmen, ja? Wie neu, 39,99. Boah, ich würde auch das mit dem Nintendo-Logo nehmen. Aber ich wusste gar nicht, dass es ein Mauspad dazu gibt, ehrlich gesagt. Ich dachte,
gab's
immer, da gibt's
damals bei dem Paint, ja.
Ich spiele ja, kleine Anekdote dazu, ich spiele ja momentan Cyberpunk auf der Switch, abends im Bett immer so ein bisschen. Und dann dachte ich mir so, stell mal hier Auto-Aim auf vollautomatisch und so. Und dann ist mir noch mal der Einfall gekommen, den ich schon wieder völlig vergessen habe. Die Switch hat er jetzt im Mausmodus. Und ich dachte so, wow, das ändert irgendwie alles. Aber mir ist es nicht eingefallen. Mir ist dieses Feature schon wieder komplett entfallen. Aber ja, um aufs SNES zurückzukommen, ich würde auch das Originale nehmen, natürlich. Also da, das gehört ja dazu, oder? Diese Maus gehört natürlich auch dazu, aber ich sag mal, das muss man schon wollen.
Ich habe nicht viel gemalt, was cool war bei dem Spiel. Es gab so ein Fliegenklatschenspiel.
Das Fliegenklatschenspiel, Mann, das war der Hammer.
Und ich habe unheimlich gern Musik gemacht damit. Das war, da war ja auch ein, wie sowas wie Magic Music Maker mit bei, ne? Da waren die Pilze waren der Bass und dann konntest du mit anderen Sachen, konntest du halt Musik bauen. Dann ist Mario immer, über die Sachen rübergesprungen als Taktbeat, wie auch immer. Also der hat halt die Töne ausgelöst. Und dann konntest du halt Mucke machen.
Ja, das klang super witzig.
Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also Mario Paint scheint eines der günstigeren Big Packs zu sein. Naja gut, wie neu? 199,99.
Ja, brauchst du. Ja, aber gibt's auch günstiger. Weil, ja gut, die anderen Big Packs sind halt insane teuer. Deshalb ja, es ist eines der günstigeren
Big Packs. Ja, ich meine ja nur. Aber komplett mit Maus und Mauspad wie neu. Wenn es verfügbar wäre, momentan ist es nicht verfügbar, aber wenn du es kriegst, dann kriegst du es für 199. Wenn du es sehr gut willst, dann 149,99 und gut 129,99.
Hast du das Fliegenklatschenspiel mal durchgespielt, Mats?
Irgendwann kommt so eine Riesenfliege. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil sie sagt, irgendwann wird der Ball weg.
Die kommt ja oft. Das ist ja immer der Endboss einer gewissen Phase, aber es gibt ja da 9 Schwierigkeiten, also 9 Ebenen.
Wie weit bist du gekommen?
Ich habe es durchgespielt, aber ich war auch damals freaky. Also ich habe Mario Paint geliebt, ich habe gemalt, gezeichnet, Musik gemacht. Ich war im Menü, habe mir die Musik nebenbei angemacht und ich habe so viel Fliegenklatschenspiel gespielt.
Tja, Patrick, dann weißt du, was da am Sonntag spielen wirst?
Nein. Kann man das eigentlich im Emulator einfach mit der PC-Maus? Ich meinte natürlich auf dem modifizierten.
Ja.
Nein,
kann
ich
man.
Meine jetzt.
Ja, ja, kann man.
Kann man, okay, gut. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Ich möchte das nicht spielen. Ich habe schon die Schnauze voll von der Nintendo Switch Welcome Tour. Weil ich krieg's nicht hin, länger als 23 Sekunden diesen Bällen da auszuweichen.
Also ich habe gerade so ein Video angemacht, der Mario Pen Fly Spotting Challenge Level 1 bis 8 Part 1. Und ich weiß nicht, in welchem Level er gerade ist. Und am Ende ist es so schnell, dass ich das höchstwahrscheinlich in dem Alter mit der Ballmaus nicht so hingekriegt habe. Das kann ich sagen.
Ja, ja. Es gibt übrigens noch weiteres Zubehör, das richtig kurios ist, und zwar das Voicer-Kun. Das ist nur japanisch, aber das ist ein Infrarotadapter von Koei, damals noch Koei, heute Koei Tecmo, mit dem das SNES-CD-Player fernbedienen konnte. Speziell entwickelt für die Emmet-Reihe, um Sprachausgabe von Audio-CDs zu steuern. Also auch hier haben wir wieder so ein Ding, wo ich so denke, what the fuck? Und wenn man dazu noch den Wikipedia-Artikel aufmacht, dann gab es noch viel mehr komische Scheiße. Ich meine, es gab ja auch normale Sachen wie den Multiplayer-Adapter, brauchen wir wahrscheinlich nicht großartig drüber reden. Habe ich nie gehabt. Ich war immer sehr allein. Aber so eine Sachen sind ja dann schon wieder der Wahnsinn. Genau, wie gesagt, wie das Fitnessbike oder das Miracle Piano Teaching System. Ein echtes MIDI-Keyboard, Ja, da gab es ein richtiges Keyboard für Super Nintendo, mit dem das SNES zum interaktiven Klavierunterrichtsgerät wurde. Enthielt spezielle Software, mit der Anfänger auf virtuellen Tasten üben konnten. Und das ist ja schon wieder so eine Sache, die wird unseren Markt wahrscheinlich auch nicht erreicht haben. Aber ich hätte gedacht, das ist eher so eine Sache aus der PlayStation 2-Ära oder sowas, weil ich glaube, auf der PlayStation 1 gab es sowas nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist schon eine coole Sache zu sehen, dass sie sich damals schon Gedanken gemacht haben. Das ist wirklich eine Riesenpackung, wenn man das heutzutage haben will. Ich gucke hier gerade so ein Unboxing dazu. Und im Grunde genommen kannst du es genauso vergleichen mit einem normalen Keyboard. Die Frage ist nur, was das damals gekostet hat. Aber das Overlay war halt wirklich wow. Das war wirklich, ja, minimalistisch, sagen wir es einfach mal so. Das sah eher aus wie NES, aber wahrscheinlich hat man die Rechenkraft dann dafür benutzt, um dieses Keyboard anzusteuern. Schon eine spannende Sache. Was hat Marcel jetzt hier reingeschickt? Ach du Herr Jemini.
Das Max.
Alter.
M16 Lightgun. Wurde von der. Das ist total geil, eigentlich. Und das Bild dazu, also ich kenne das halt selber noch aus meiner Wehrdienstzeit. Das ist halt eine spannende Geschichte, um Soldaten die Waffenführung beizubringen, ohne dass es besonders teuer ist. Ne? Also du musst halt nicht mit echten Waffen umgehen und du musst halt nicht Munition verbrauchen. Und sowas gibt es bei der Bundeswehr auch. Das nennt sich Arktos, glaube ich. Das ist halt auch, da gehst du halt in einen Schießraum, der ein großer Raum ist und dann schießt du halt auf, es ist halt ein Computerspiel. Da wird halt Luftdruck in das Gewehr gemacht, was dann den Rückschuss simuliert, während die hier bei dem Super Nintendo nicht haben. Aber das System dahinter ist halt relativ ähnlich. Ne? Die schießen halt auf den Fernseher und dann sagt der Fernseher ja oder nein. Und das gibt's halt für den Super Nintendo und das ist halt wirklich krass irgendwie.
Das ist halt so ein Kontrast.
Ne? M16 Lightgun, militärisch inspirierte Lightgun, Peripherie ursprünglich für den C64, auch kompatibel mit Super Nintendo-Shootern wie Operation Wolf. Und daran geht halt die US Army scheint da dran geübt zu haben. Und das ist halt schon irgendwie krass.
Vor allem die Präzision, naja, war halt eine günstige Alternative. Ich meine, die Konsolengeschichte zeigt ja oft Projekte, die einfach mit Konsolen realisiert wurden, weil die einfach günstiger waren, wie zum Beispiel die PlayStation 3 damals. Wo sie den Cell-Prozessor, den hätte man natürlich im professionellen Umfeld kaufen können. Aber dadurch, dass die PlayStation 3 halt in den ersten Software-Versionen auch noch Linux unterstützt hat, haben die einfach gesagt, okay, wir kaufen uns hier 1000 PlayStation 3-Konsolen, um diesen Cell-Prozessor zu verwenden. Aber das Super Nintendo ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil wenn du Gewehre direkt neben einem Super Nintendo siehst, ist das halt schon eine spannende Angelegenheit, wie ich finde. Wenn das US-Militär mit einer Unterhaltungskonsole, mit der amerikanischen natürlich, und vor allem, ich sehe gerade auf dem Bild, was du hier reingeschickt hast, ich verwende das auch mit auf dem Thumbnail, ist mir wurscht. da siehst du auch.
Nimm das dritte, was ich gerade reingepackt habe. Das war sehr klein, aber das ist irgendwie ganz geil, weil sie halt die Verpackung noch daneben liegen haben.
Ja, vor allem das Witzige ist, an dem ersten Screenshot, den du hier geschickt hast, da siehst du noch rechts, wie einer offensichtlich ein zweiter Soldat dann auf Start gedrückt hat.
Ja, genau. Der ist der Instructor für die, also für das Schießtraining. Das ist der, der die Soldaten anleitet, damit sie da vernünftig. Der wird halt gerade sagen, so, jetzt geht's los, viel Glück. Schauen wir mal, wie dein Trefferbild ist.
Da war aber auch hochkonzentriert auf dem Bild, ne? Also da muss man mal sagen, der hatte schon, da wollte er nichts falsch machen auf jeden Fall. Und, das ist aber ein sehr kleines Bild hier, was hier noch reingeschickt ist.
Ja, ja, leider, aber das ist halt wirklich, das ist halt auch ein schönes Bild eigentlich.
Ja, ja das in höherer Auflösung wäre fantastisch, weil du wirklich einen Soldaten siehst mit einem Gewehr, das per Kabel am Super Nintendo angebunden ist und dann zielt er auf den Fernseher. Ja. Wenn du dieses Kabel dann nicht siehst auf den ersten Blick, dann sieht das schon sehr kurios aus. Das ist schon, ach ja, sehr schön, ja. Aber wahnsinnig spannend, ne? Also, so eine Kuriositäten und das auf einer 16-Bit-Konsole mit 3 Megahertz, das ist schon eine geile Sache. Und auf dem vierten Bild sieht man auch so ein bisschen, was da auf dem Bildschirm gezeigt wird, nämlich so gut wie gar nichts. Also, es scheint wirklich nur so ein Lichtpunkt zu sein. Also, die Software an sich hat wirklich nur das Minimalistische dargestellt, wahrscheinlich irgendeine Zielscheibe oder so. Ja, also hier auch das Bild mit dem Zubehör, ne? Also, ja, Wahnsinn. Wahnsinnig spannende Sache auf jeden Fall. Also, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet.
Ich habe noch ein großes Bild gefunden für dich, wo man ein bisschen mehr sieht.
Das ist gut, das ist gut.
Ich lache überall geil.
Das sieht komplett falsch aus, aber das wird es auch auf Thumbnail schaffen, wenn ihr wissen wollt, worüber wir hier gerade reden, dann das ist halt wirklich kurios, ne? Also, und hier sieht man auch ein bisschen besser die Grafik. Grafik im Sinne von, wir haben irgendeinen Mode 7 Hintergrund mit Wasseroberfläche und dann sieht man offensichtlich so eine Kimme und Korn, so dargestellt, ganz simpel. Und dann hast du unten noch so eine Rückmeldung, unten links über korrekt. Also, ja, offensichtlich scheint man, ich weiß nicht, ob das präzise genug war. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Das kann ich mir auch schwer vorstellen, aber es wird ja irgendwie...
Oh, hier, nee, sehe ich sogar. Mal gucken, ob ich das größer machen kann. Grafiker nur im Tab öffnen. Ja, leider nicht, aber so ähnlich sah das halt auch bei der Bundeswehr aus. Also es war dann ein bisschen moderner, aber letzten Endes halt auch so damals, als wir geübt haben.
Das sieht aus wie Olympic Summer Games.
Ja, letzten Endes ist es das auch nur. Also du hast halt so eine Mannscheiben, auf die du halt dann schießt. So, ne?
Ja.
Wurden aber bestimmt ein paar Millionen für Steuergelder ausgegeben. Ja, da müssen wir eine Ausschreibung machen und dann müssen wir mal gucken. Und dann haben sie es vorgerechnet, ja, hier Aufwand und dies und das und jenes. Da haben sie bestimmt gut verdient dran. Das könnte ich mir vorstellen. Dabei haben sie dann Technik genommen, die man zum Beispiel auch für Duck Hunt hatte und auf dem NES.
Ja, spannende Sache. Ja, das Gleiche. Ey. Ja, damit funktioniert das Gewehr übrigens auch.
Ach, wie schön. Ja. Ja, grandios, muss ich mal sagen. Also, das ist natürlich ein schöner Take hier. Damit habe ich jetzt beim Podcast überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte so, naja, wird es halt so ein bisschen komische Controller geben oder so. Aber das ist ja schon... Das ist ja schon wieder ein Highlight hier. Ja, aber zu komisches Zubehör, Super Nintendo. Ich hatte mal, also das ist vielleicht nicht so ungewöhnlich, aber ich hatte tatsächlich mal ein Lenkrad für Super Nintendo. Und das war der größte Scheiß. Also die Spiele, du hast halt gemerkt, die waren wirklich nur auf Controller und digitale Eingaben ausgelegt. Und dieses Lenkrad hatte aber das Werbeversprechen. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Aber das Lenkrad hatte das Werbeversprechen, dass du jedes Racing-Game damit präzise steuern kannst. Dabei war das einfach ab einem gewissen Punkt, den du überschritten hast, also damit du so ein gewisschen Gefühl hattest, dass du das Lenkrad auch einschlagen musstest, dass dann einfach nur links und rechts getriggert wurde auf dem Controller. Und da habe ich auch so gedacht, also das hast du dann auch gemerkt, das habe ich auch schon damals gemerkt. Und da habe ich dann auch so gedacht, ey, was ein Scheiß. Also wirklich, also du konntest auch nicht irgendwie dann präziser lenken, auch nicht bei Spielen, die angeblich speziell dafür gemacht worden sein sollen. Liebe Zuschauer, wenn ihr da andere Erfahrungen habt, dann cool, aber ich glaube, dieses Lenkrad war auch technisch einfach nicht in der Lage. Aber sowas gab es halt massenweise und das hast du halt auch nicht am Tisch befestigt, das hat natürlich auch nicht gerumbelt oder sonst was, sondern das hast du dir noch so unter die Oberschenkel geklemmt, also zwischen die Beine. Und da musstest du am besten auf einem Stuhl sitzen, weil das sonst
nicht festgehalten. Hattest du doch gar keinen Platz für sowas, Patrick.
Wegen meinen fetten Oberschenkel oder was?
Nein.
Ja, ich hab das schon verstanden.
Nein, wegen deinem Mega-Schlong, Mann.
Ja, deshalb. Ja, richtig, genau. Nee, aber das war so ein Ding, was ich denn zu Hause hatte. Aber es ist, wollen wir mal über eine Sache sprechen, die ja sehr beliebt war damals, und zwar über die Adapter für Import-Games. Und das ist halt auch eine Sache, die wurde auch von A-Data vertrieben, also von den Action-Replay-Leuten. Und das war wirklich eine spezielle Sache, denn die haben manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und damals wie heute haben sie offensichtlich auch mal Konsolen zerstört. Hattest du sowas mal, Tim? Hattest du Berührungen mit Importspielen eigentlich?
Nee, gar nicht. Also ich hatte noch nicht mal diese Action Replay, diese komischen Moogle-Module.
Ich habe eins im Keller.
Ja? Echt? Ich habe jetzt eins hier in der Sammlung, aber nee, ich hatte einfach nur meine Spiele. Ich hab, außer Mario Paint oder Super Game Boy hatte ich irgendwie kaum Features, also diese extra Gimmicks. Und ich hatte auch gar nicht so, für mich war halt klar, ich bekomme halt meine Spiele hier geschenkt, die wir hier so haben. Aber ich war damals ja auch noch recht jung und ich habe halt meine Spiele gezockt. Ich wusste auch gar nicht, dass das so. Also ich damals, als ich jung war, wusste ich nicht, dass es Spiele aus anderen Regionen gibt, die ich nicht spielen könnte.
Okay. Ja, es ist halt, also mit
Import N64 fällt mir gerade ein. N64 war das erste Mal, da mussten wir Conker's Bad Fur Day importieren, weil es das bei uns nicht. Es war wohl offiziell nie indiziert, aber es wurde bei uns nicht verkauft. Da mussten wir uns Conker's Bad Fur Day aus Großbritannien importieren. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mitbekommen habe.
Oh, Conker's Bad Fur Day, ey. Da habe ich auch Erinnerungen dran, ey. Da musste ich ja das erste Mal den Neverending Stream abbrechen, weil es mir da so scheiße ging. Und dieses Spiel ist halt in seiner N64-Form auch nicht so gut gealtert, leider. Weil nicht unbedingt wegen der Grafik oder wegen Sound, das ist immer noch fantastisch, aber die Steuerung teilweise.
Oh, ja, gebe ich dir recht. Also es ist anstrengend. Also die meisten Spiele auf N64 und PlayStation 1 sind halt nicht gut gealtert und Conker's Bad Fur Day leidet da ganz doll drunter, ja.
Also das war wirklich so eine Sache, wo ich aufgeben musste. Da gab es so ein Vampir-Level, da musstest du da musstest du halt Leute entführen, damit die Vampir oder musste Conker genug Blut kriegen, ich weiß es nicht.
Nee, der Count, der Graf, der dich begrüßt hat, der verwandelt sich ja auf einmal in eine Fledermaus, in eine riesige Fledermaus. Mhm. Und du bist dann halt eine kleine Fledermaus und du musst dann die Villager und dann musst du die put them in the grinder. Da musst du die in den Grinder packen, in diese riesige Walze und dann kommt das über The Pump zu ihm und dann frisst er das Blut und dann wird er am Ende zu Fett, fällt runter und dann hast du gewonnen.
Ja, und an dem Level habe ich so lange gesessen, dass ich irgendwann, weil es mir halt so ein bisschen blutdrucktechnisch nicht gut ging, da habe ich gesagt, ich gebe das hier auf. Ich hab keine Lust mehr. Das hat mich so abgefuckt, weil du manchmal die Zone nicht richtig getroffen hast, obwohl du eigentlich drüber warst und also es war so komisch. Aber das Spiel an sich ist natürlich immer noch eine Erwähnung wert. Ich glaube, die PAL-Version kostet mittlerweile locker 500 Euro oder so.
Oh, 500 hätte ich jetzt nicht. Kann sein, aber arschviel Geld, ja.
Genauso wie Resident Evil 2 in der PAL-Version auf Modul ist auch so schon bei 400 Euro. Also, du kannst teilweise für die Spieler einen Haufen Geld ausgeben. Aber ja, kommen wir zurück zum Super Nintendo. Nicht, dass wir hier immer zu weit abdriften. Ich habe hier noch das Super 8 gefunden. Und ursprünglich war es ja geplant, dass das Super Nintendo abwärtskompatibel zum NES kommt. Und das Super 8 ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass das ausnutzen konnte. Ist halt eine spannende Sache. Zeigt aber auch ein bisschen, welche Probleme die hatten mit dem Super Nintendo, die NES-Spiele zum Laufen zu kriegen oder beziehungsweise beides zum Laufen zu kriegen. Jedenfalls ist das Super 8 ein Modul von TriStar. Und das sollte das All-in-One-Import- und NES-Ding werden. Hatte die gleiche Farbe wie das Super Nintendo, hatte die gleiche Form wie das Super Nintendo. Ich kann euch das hier auch mal in unseren Chat hier reinposten. Und sollte es ermöglichen, NES-Spiele, Famicom-Spiele und Super Nintendo-Spiele auf einer Konsole abzuspielen, was ja richtig geil ist.
Sieht aus wie Retro-Held 6, 8 und so. Kennst du die?
Ja, genau.
Ja, ja.
Wo du einfach alles reinstecken kannst.
genau. Und also, um die Beschreibung kurz zu machen, der Hauptzweck des Super 8 besteht darin, wohl SNES als auch NES-Spiele auf einer einzigen Konsole spielen zu können. Es gibt drei Anschlüsse, einen für Standard-NES, einen für japanische Famicom-Module und einen für SNES-Module. Also das heißt, du hättest damit die alten und die SNES-Spiele spielen können. Und nach dem Anschließen konntest du dann halt ein Menü sogar auswählen, Und dann konntest du dir aussuchen, welche Spiel du spielen wolltest. Also du konntest auch ein Super Nintendo-Spiel und ein NES-Spiel gleichzeitig reinstecken und hast es dann einfach ausgewählt. So wie die modernen Cartridges heutzutage, die du so bekommst für deine Retro-Systeme. Es gab aber auch natürlich wieder Probleme, wie das bei diesen Dingern ist und wie das auch bei den Import-Dingern so ist. Es funktionierte halt nicht alles, aber ich finde das halt schon eine super geile Idee, dass es überhaupt möglich war, so eine Sachen rauszubringen. Sicherlich wird das Nintendo nicht gefallen haben, aber ich glaube, da es ja Originalspiele sind, werden die ja wahrscheinlich da auch nicht viel gemacht haben können. Es gibt aber einen sogenannten Super Game Boy Commander. Okay.
Commander.
Commander. Ja. Ja.
Commander.
Der Commander. Und zwar konnte der denn wohl Tasten. Ah ja, genau, das ist ein Peripheriegerät. Beziehungsweise ein Controller von Hori. Den hatte ich tatsächlich mal. Ich weiß aber nicht, wie ich da rangekommen bin. Und da konnte man Tasten doppelt belegen. Eigentlich ein richtig cooles Teil, wie ich finde zumindest. Achso, den findet ihr weiter unten, wobei. Nee, der Link müsste eigentlich genau hinhauen. Und da kann man dann Tasten doppelt belegen, zum Beispiel zum Muten von Spielen und so weiter. Was ich auch wieder eine spannende Angelegenheit finde, dass man das über einen Controller machen konnte. Und der hatte so ein bisschen das Gameboy-Design. Und hat es kombiniert mit dem Super Nintendo, mit den vier Fronttasten und noch zwei Extra-Tasten. Ich hatte den mal, ich weiß aber nicht, warum. Und Hori war, ich glaube, die sind ja erst später auf den Markt gekommen. Aber warte mal, 1994, kurz nach der Veröffentlichung des Super Game Boy, schickte Nintendo den Abonnenten des Magazins Nintendo Power den Super Game Boy Players Guide. Ne, das war was anderes. Ich dachte, das gehört jetzt zum Controller. Ich dachte jetzt, weil es direkt da drunter
das
steht.
Das weiß ich, warum ich es habe. Weil ich Abonnent war.
Ja, ja, genau.
Mit 10.
Nee, keine Ahnung.
Aus Japan.
Ja, genau. Ja, und dann gab es noch ein Super Nintendo-Produkt. Das müssen wir natürlich hier noch besprechen. Den Super Scope. Den haben wir ja ganz am Anfang mal hier angesprochen. Aber das war auch so ein komisches Ding. Ich meine, es gab ja schon einen Shooting-Controller fürs NES, aber fürs Super Nintendo gab es ein bazooka-förmiges Lightgun-Pistolen-Zubehör.
Mit Zielfernrohr und ohne.
Ja, genau. Und die Frage ist halt.
Sieht super wild aus, ne? Das ist halt riesig. Das ist halt nicht einfach nur wie die Zapper-Gun vom NES so in der Hand, sondern du hast das Ding auf den Schultern und richtig so eine Bazooka. Das sieht schon echt wild aus. Als Kind fand man das bestimmt eigentlich mega cool.
Sicherlich, ja. Die Frage ist, wie ist man auf das Design gekommen? Ich meine, Nintendo hat zu NES-Zeiten eine Pistole rausgebracht, das weiß ich noch, für Duck Hunt. Die sah aus wie ein Revolver.
Ja, und der NES-Zapper, genau.
Genau, und irgendwann haben sie den gegen den berühmten NES-Zapper dann ausgetauscht. Und das ist halt auch eine spannende Angelegenheit, wie ich finde, denn man muss auch dazu sagen, der Revolver sah teilweise so echt aus für einige Leute, dass sie das nicht ihren Kindern kaufen wollten. Und das war am Anfang so ein richtiger, ja, Misserfolg. Erst der SNES Zapper wurde zum Erfolg wegen dieser Serie Captain Nintendo. Hieß der Captain Nintendo? Diese komische Serie da.
Captain and the Game Master.
Captain and the Game. Ist ja nicht Captain Nintendo? Warte mal.
Captain Nintendo kann sein, das ist doppelt.
Genau, Captain N, richtig. Captain and the Game Master. Yo, auf jeden. Und da ist der Zapper ja dann sehr oft aufgetaucht. Und deswegen wurde der erst zum Erfolg. Deswegen wollten die Kids das sozusagen als, naja, man würde es heute Merch nennen, aber ich glaube, das war damals ganz schön teurer Merch. Das ist halt wieder so eine richtig Kuriosität, wo ich am Anfang so gedacht habe, okay, warum bringt Nintendo das raus? Weil ich dachte, Nintendo ist damals schon so familienfreundlich, aber manchmal haben sie sich dann einfach wahrscheinlich gedacht, egal. Fuck it, ja, wir müssen hier mal anecken, ja. Also so geile Sachen. Es gibt auch noch einen Stuntmaster, den habe ich hier gerade noch reingespült bekommen. Und das ist wohl ein Headset mit bewegungssensitivem Monitor. What the fuck? Das muss ich jetzt hier mal kurz recherchieren.
War halt wirklich schade, dass dieses Superscope, dass das so wenig Support, also das ist, es gab ja super wenig Spiele, mit denen man das wirklich spielen konnte. Hm. Das Einzige, was ich immer mitbekommen habe über die Zeit, war Yoshi's Safari. Und das sah schon ziemlich witzig aus. Ich hab das Spiel halt nie zu seiner Zeit gehabt oder sowas.
Schießt man da auf Yoshis?
Nee, man ist Yoshi. Also man also. Ist dann tatsächlich Yoshi, der dann so nach vorne schießt. Er hat auch tatsächlich so richtig eine Waffe und das sieht halt super absurd aus, aber irgendwie dadurch dann halt auch wiederum super ikonisch.
Das ist, da isst man Yoshis, ne? Ja, ist richtig. Und ich sehe gerade, den Stuntmaster gab es offensichtlich auch für die Sega-Konsolen. Und das war so ein richtiges Headset. So wie man sich heutzutage ein Virtual Reality Headset vorstellen würde. Auch so eine Kuriosität, die damals mit der Technik ja gar nicht umsetzbar war. Aber wollen wir noch mal zu, ja, ich sag mal, Spiele-Kuriositäten zurückkommen? Da fällt mir auf dem ersten Blick die unlizenzierten Spiele ein, die es für Super Nintendo so gab. Da gab es nämlich zum Beispiel einen Wolfenstein-Klon. Und geil. Das.
Na, da freut sich ja der eine Teil in mir.
Kontext! Nee, es gab ja verschiedene unlizenzierte Cartridges. Gab es auch schon das NES, aber für Super Nintendo ist das auch schon mal so ein bisschen ausgeartet. Und da gab es Super 3D Noah's Ark. Gab es auch für MS-DOS, wurde aber als erstes fürs Super Nintendo umgesetzt. Und das ist so ein Spiel, ist auch schön, dass Wikipedia hier ein Original-Screenshot in Originalauflösung gepostet hat. Auf einem 4K-Monitor habe ich jetzt hier noch 2 Pixel. Aber dass ihr euch das mal vorstellen könnt, das ist ein Spiel, das ist im Grunde genommen ein Wolfenstein-Klon. Aber
dieses Bild.
Fantastisch, oder?
Du sagst, und dann mit dem Gedanken, dass es ein Wolfenstein-Spiel ist. Das ist ja geil.
Ja, es gibt halt, ich kann euch da auch mal ein Video zu schicken. Es gibt halt einen kompletten Wolfenstein-Klon. Es steuert sich genau so wie Wolfenstein. Und es ist im Grunde genommen 1:1 Klon. Das Besondere an diesen Modulen ist, die sind halt nicht von Nintendo lizenziert. Und warum nicht? Weil Nintendo diese Spiele nicht haben wollte oder die Kirche auch nicht diese Spiele lizenzieren wollte. Das Besondere daran ist halt, dass die Module zu teuer waren von Nintendo, also hat man einfach eigene gemacht. Auch die haben teilweise Konsolen zerstört. Aber wenn ihr jetzt mal das passende Video dazu seht hier, dann seht ihr, das ist halt nichts anderes. Das ist nur ein Reskin von Wolfenstein auf derselben Engine gebaut. Und das hat man dann verkauft über Quellen, die nicht der normale Handel war. Das konnten sich zum Beispiel Kirchengänger kaufen, die ja im Grunde genommen nichts anderes gemacht haben, als Manuskripte zu sammeln und die Tiere abzuschießen mit einer Zwille, warum auch immer. Und zwischendurch hat man dann halt so Manuskripte gekauft und dann hat man gekauft, gesammelt und hat dann Fragen bekommen aus der Bibel.
Ja.
Und das ist halt schon, es scheint kein schlechter Shooter zu sein an sich. Man legt übrigens die Tiere auch nur schlafen. Ne? Da kommt
ja, das so. Wirst du ja bestimmt bald herausfinden in deinem Stream.
Er tut uns aber auch wirklich immer einen Gefallen.
Ja, er kommt auf Kuriositäten, ja, wir schreiben fleißig auf. Write that down. Ja,
ja, genau. Und die Family Approved ist da extra so ein Stempel im Titelscreen zum Beispiel. Es ist fantastisch. Also vom Prinzip her könnt ihr euch vorstellen, ihr könnt Wolfenstein dann in einem familienfreundlichen Setting spielen. Warum derjenige dann auch sterben kann, ist mir nicht ganz klar. Aber gut, das ist halt einfach nochmal eine andere Sache. Aber sogar die Levelstruktur sieht aus wie bei Wolfenstein. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nebenbei das Level laufen lasse, dann erinnert mich das schon ziemlich hart an ein normales Wolfenstein-Level. Aber Wolfenstein war ja auch schon sehr blocky. Ja, aber auch das, da gibt es reichlich Kuriositäten. Unlizenzierte Module, die ihr dann einfach kaufen konntet. Und dann möchte ich noch mal auf aktuelle Sachen zu sprechen kommen, wie zum Beispiel das Everdrive oder so.
Das einfach gibt jetzt noch anderes. Es gibt jetzt noch, ich bin nämlich gerade da wieder reingelaufen in diesen blöden Kaninchenbau. Es gibt das Everdrive, da gibt es SD to SNES, glaube ich.
Ja, genau.
Und jetzt gibt es noch das FX Pack Pro.
FX Pack Pro?
Ja.
Was ist das?
Das kann supportet die Chips, weil du hast ja bei dem Super Nintendo mit den Chips so die Probleme, ne?
Ja.
Das Everdrive kann nicht alle Chips, also das 5er kann, glaube ich, irgendwie 3 oder so, das 6er kann dann irgendwie schon ein bisschen mehr. Und das FX Pack Pro kann BSX Memory Map, Stellar Weave Based Unit Register, in Klammern Clock, DSP 1 und 1B, DSP 2, DSP 3, DSP 4, ST010, CX4, MSU1, SRTC, OBC1, GSU in Klammern SuperFX, SA1 und STD1. Also es kann fast alle Chips abbilden, die es dann irgendwie mal so raufgelötet wurden.
Geil.
Auf die Cartridges. Und früher, als die Everdrives rauskamen, oder ich habe das ja eine Zeit lang verfolgt, weil mich das Mod-Thema ja so ein bisschen stark interessiert, obwohl ich noch nichts gemoddet habe, dass die teilweise Pilotwings-Cartridges gekauft haben, um da die Chips rauszulöten, weil die halt extrem günstig waren.
Ja,
irgendwann
ja.
nicht mehr, weil sie die halt irgendwann alle aufgekauft haben. Ne? Dementsprechend ging der Preis halt hoch. Aber das war so die einfachste Möglichkeit, an den DSP-Chip ranzukommen, der relativ günstig damals irgendwie zu beschaffen war. Da hat die Cartridge von diesem Pilotwing irgendwie 5 Euro gekostet oder so. Irgendwann wurde es dann halt immer teurer. Ja, und der neue kann halt mehr. Und es gibt sogar OS-Updates dafür.
Okay, das ist interessant. Also ich habe ja zum Beispiel jetzt die Summer Card fürs N64. Das ist eine Open-Source-Karte tatsächlich. Everdrive ist ja immer relativ teuer. Summer Card kriegst du für knapp 80 Euro hinterhergeschmissen. Und das finde ich halt eine coole Sache, weil dadurch, dass sie Open Source ist, kann man die sich auch einfach schnappen und selbst machen lassen, sozusagen. Und die haben ja jetzt mit diesen FX3, was du gerade erwähnt hast, ich glaube, der Chip wird jetzt auch bei einer neuen Doom-Variante verwendet von Limited Run Games. Das ist ein Raspberry Pico, glaube ich. Und den bringen sie per Befehlen bei, wie diese Chips funktioniert haben. Und das Doom zum Beispiel, was jetzt kommt, über Limited Run Games, das läuft erstens viel schneller als die Originalversion. Die originale Version von Doom liefert bloß mit 10 Frames auf dem Super Nintendo. Und jetzt läuft es ungefähr mit 25 Frames, also theoretisch in PAL-Verhältnisse flüssig spielbar. Und du hast die Level, die man damals rausgestrichen hat aus der Doom-Portierung wegen Speicherplatzmangel, hast du jetzt auch wieder mit dabei. Plus Bonus-Level. Und das kannst du dir bestellen bei Limited Run Games, das Spiel, als Originalmodul für Super Nintendo für 99 Euro. Und es gab noch eine Edition, ich sage extra, es gab, weil die ist auf 666 Stück begrenzt, für 179 Euro. wo du dann auch nochmal fettes Bonusmaterial dazu bekommst. Was ich super geile Sache finde, dass man diese Chips jetzt so alles nachbilden kann, weil viele Konsolen wie NES und SNES gehen ja jetzt langsam auch kaputt, weil irgendwas korrodiert ist oder so, oder vielleicht, weil die Platine auch langsam so ein bisschen Alterserscheinung kriegt. Und wenn du das denn da nachkonstruieren kannst, das ist schon eine geile Sache, finde ich. Also, da machen sie mittlerweile richtig geile Sachen auch mit. Das macht schon Spaß, mittlerweile wieder Retro-Hardware zu holen, gerade weil die Originale ja auch super schwierig sind, sag ich mal. Also kann sich ja kaum noch jemand leisten, wenn du das Original haben willst. Wollte mir vor kurzem, nur als Beispiel, ist jetzt das Erste, was mir einfällt, ich wollte mir vor kurzem Silent Hill 1 für die PlayStation 1 kaufen. Das kostet mittlerweile über 100 Euro, wenn du es in Originalverpackung haben willst. Und das ist noch eine günstigere Variante.
Ja, ja, Gefühl kostet alles mittlerweile einfach nur noch ein Vermögen.
Ja, das ist halt schade. Also, klar, die gibt es immer weniger auf dem Markt. Das ist klar, wenn der Markt langsam aber sicher schrumpft und es weniger damit gibt. Das ist ein bisschen traurig, aber naja, damit muss man wohl leben. Gut, dass es dafür Communities gibt, die sowas im kleinen Maßstab machen. Auch zu nennen ist da als aktuellstes Produkt jetzt, dass man die Switch Lite mit einem OLED-Screen und einem TV-Ausgang umbauen kann. Also wer die kompakte Switch Lite haben will mit einem OLED-Screen und die trotzdem am Fernseher verwenden will, das ist mittlerweile auch möglich. Der Modder sagt, insgesamt habe ihm das über 200.000 Euro gekostet. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht.
Ich hoffe ja, dass Nintendo da einen Riegel vorschiebt. So geht das ja nicht.
Nee, finde ich auch gar nicht gut.
Hallo? Da sollte man die Konsolen sperren, die sowas machen.
Ja, das passiert ja jetzt schon zuhauf. Es gibt Leute, die gebrauchte Spiele im Internet kaufen, Switch 1-Spiele, die schon mal durch eine Mix-Switch gezogen wurden. Dann steckst du diese gebrauchten Spiele in deine Switch 2 und da wird deine Konsole gesperrt.
Ja, finde ich richtig. Richtig so.
Ja, gut, machen wir uns heute mal wieder beliebt. Ja, also ist ja schwierig.
Homebrew, alles Verbrecher. Ab in den Knast.
Alles.
Wirklich, raus.
Also, raus.
Irgendwo ja, ist halt immer Schluss, gebrauchte Spiele.
Komm, ja, raus ist auch richtig. Direkt des Landes verweisen auch.
Ab in Knast.
Hallo.
Gebrauchte Spiele kaufen, ey. Wo kommen wir denn da hin? Verdient auch Nintendo nichts mehr dran. Schweinerei sowas.
Übrigens, wir alle kennen, also damit würde ich dann, wenn ihr, habt ihr jetzt noch was, was ihr gerne noch loswerden wollt? Frage ich erstmal.
Nee, das war mir schon das Wichtigste heute.
Okay. Alles klar, alle raus. So, dann
passend zum Wolfenstein.
es gibt übrigens neben dem Satellaview noch eine weitere Sache, die Nintendo in Japan vertrieben hat. Und zwar das Nintendo Power. Jetzt könnte man natürlich denken, ist doch das Magazin, oder? Nee, Nintendo Power ist tatsächlich eine Spezial-Cartridge, die zusammen oder die einmal für Super Nintendo und einmal für den Game Boy ausgeliefert wurde. Und das ist ein von Nintendo betriebener Videospiel-Vertriebsdienst. Und da konnte man es auch ermöglichen, auf eine Cartridge-Spiele zu spielen. Also das ist wirklich eine spezielle ROM-Kassette sozusagen, die beschreibbar war für den normalen User. Und auch das ist eine Besonderheit, weil du hattest, also ich will hier besonderes Augenmerk mal auf das Cover legen von dieser Cartridge, werde ich auch aufs Thumbnail dann nehmen. Da hast du tatsächlich eine Nummerierung. Du konntest natürlich damit nichts machen, aber das war schon eine spezielle Sache. Wurde ab dem März 2000 angeboten und hat tatsächlich bis zum 28. Februar 2007 durchgehalten. Auf dem Super Nintendo sogar noch länger, von 1997 bis 2007, also 10 Jahre. Also in Japan scheint sowas wirklich eine Kuriosität gewesen zu sein. Und das ist schon eine schöne Sache, wie ich finde, dass man dann versucht hat, das immer zu erweitern von Sachen, die wir hier nie gehabt haben. Es gibt, also um mal die Verwendung zu besprechen. Als Nintendo Power in den 1990er Jahren auf den Markt kam, musste man erstmal diese RAM-Cartridge kaufen und dann ging man zum Kiosk. Die hatten dann so einen sogenannten Flash-Writer Und da konnte man dann die Spiele quasi draufschreiben lassen. Also ähnlich wie zum Beispiel die Disketten beim NES damals oder ähnliches. Da konnte man auch in den Handel gehen und konnte dann das Ganze beschreiben lassen einfach, was ja eigentlich eine coole Idee ist. Habe ich auch vorher noch nie so mitbekommen, aber es ist schon spannend, was alles fürs Super Nintendo rauskam. Und es gab sogar eigentlich eine ganze Menge Spiele dafür. Also was heißt eine ganze Menge? Das ist übertrieben, aber so 30 Spiele über 10 Jahre ist halt so, okay. Von First Party zumindest, F-Zero, Fire Emblem, Kirby Bowl, sagt mir gar nichts, Mario Picross, SimCity, dann die Donkey Kong Country Teile, die in Japan aber Super Donkey Kong hießen. Dann hatten wir noch Dr. Mario, dann hatten wir Fire Emblem, dann hatten wir Picross. Und Zelda natürlich konnte auch auf diese Cartridge geladen werden. Und ja, ich finde das schon spannend. Auch Drittanbieter, da gibt es dann wesentlich mehr Spiele noch. Da kannst du eine ganze Liste durchscrollen. Und auch für Gameboy-Spiele gab es eine ganze Menge. Also du konntest auf jeden Fall eine ganze Menge darauf holen. Und das wahrscheinlich auch zu einem günstigeren Preis als zum Beispiel die Originalspiele, die du dann extra auf Cartridge kaufen musstest. Ja. Genau. Ja, gut. Ich glaube, habt ihr noch was? Wollt ihr noch irgendwas erwähnen, bevor ich hier wieder alles abwürge und wieder zwischengesprochen wird und ich wieder gehasst werde?
Ja, wir haben jede Menge Kuriositäten. Wir sind ja eh noch nicht durch mit dem Super Nintendo. Wir haben ja noch einiges zu besprechen beim nächsten Mal.
Das stimmt. Also, da kannst du ja ewiges Feld aufmachen. Die besten Spiele. Wir haben heute schon ganz kurz Donkey Kong Country angeschnitten, aber
die besten Spiele auf dem Super Nintendo. Das wird wild. Meiner Meinung nach, kann ja noch mal ein Take zum Ende raushauen. Ich habe jetzt viel gespielt in meinem Leben. Mhm. Und ich habe viel gesehen und ich kann, glaube ich, wirklich behaupten, dass ich wahrscheinlich von dem da draußen mit einem der besten Blicke auf so ziemlich alle Nintendo-Konsolen bekommen habe, weil ich ja alles spiele. Ich schaue mir ja alles an und ich spiele ja alles on Stream an und ich guck mir ja alles an. Ich habe bestimmt 300, 400 Super Nintendo Spiele gespielt, das ist nicht übertrieben. Und meiner Meinung nach hat der Super Nintendo mit die höchste Dichte an guten Spielen in höchster Qualität von allen Konsolen, die jemals existiert haben. Und deshalb, die besten Spiele auf dem Super Nintendo, das ist eine Aufgabe, ja.
Das wird auf jeden Fall umfangreich. Und dann haben wir sicherlich auch noch mal einen Podcast mit den schlechtesten Spielen. Heute haben wir erstmal nur die Kuriositäten besprochen. Bis auf Donkey Kong, das war so ein kleiner, das musste erwähnt sein. Aber ansonsten schon eine spannende Sache zu sehen. Also über viel Zubehör, was ich heute mitbekommen habe, besonders Marcel sein Take hier mit seinen
mit der Bundeswehr da, ne?
Ja, mit der Bundeswehr, also das habe ich auch nicht gewusst, dass dafür Super Nintendo.
Die Bundeswehr hat kein Super Nintendo benutzt.
Ja, die Armee in den USA.
Entschuldigung, wir wollen die Details hier nicht untergraben.
Wir haben den AGSAP.
Den was?
Das heißt NSDAP.
So ähnlich, ja. Ausbildungsschießsimulation, irgendwie sowas.
Das ist so deutsch wieder, ne?
Aber es war ziemlich krass, weil man konnte echt viel, du hast halt auch gesehen, wie doll man am Abzug gezogen hat, ne? Also wie der Druckaufbau da war, ob man durchgerissen hat oder ob man das langsam bis zum Punkt geführt hat, wo der Schuss bricht und alles sowas. Also da konnte man richtig Schießtraining machen, bevor man, ob der Druck in der Schulter richtig war, ob du die Waffe verkantet hast beim Schießen, sodass du halt saubere Beschüsse machen kannst. Also du kannst da wirklich gut trainieren, sauber zu schießen, übmäßig. Und wenn du dann halt abgekrümmt hast, wie es so schön heißt, dann hast du ja den Rückstoß auch dann bekommen, ne? Und wie dann die Waffe sich danach dann abgelegt hat bei dir, also ob du danach verkanntest und so, also du konntest da richtig, richtig üben.
Ach krass.
Nicht mit dem Super Nintendo, sondern halt mit diesem AGSAP.
Da würde ich aber trotzdem gerne mal das Super Nintendo-Äquivalent zu sehen, weil die Rechenleistung beim Super Nintendo ist ja extrem eingeschränkt mit seinen
Ich glaube, da ist es nur. Hast du getroffen, hast du nicht getroffen?
Kann ich mir auch vorstellen. Aber dass gerade die US-Armee dann auf das einfachere System setzt.
Du, die Bundeswehr, ich habe damit noch trainiert, ne? So, also das, und die Bilder, die wir hier gesehen haben von der Armee, die sind halt auch sehr alt.
Ja, okay. Ja,
so, aber. So, das ist halt, Mitte der 90er, so. Und er hat sich höchstwahrscheinlich auch relativ früh dann erübrigt, oder? Dass es halt der erste Step war. Wir haben mit dem ersten Step haben wir auf den Baum gezielt, weißt du? So, und haben Klick gemacht. dann hatten wir Munition, die nichts konnte, so schwarze Munition, die hat auch nicht geknallt, die war halt blind, damit du halt Laden übst und so, ne? Und dann hast du wieder rumgeklickt. Und dann ging es irgendwann in den Schießsimulator. Ich glaube, dann durften wir mal mit Übmunition schießen, dass es halt mal knallt und dass wir da ein bisschen was spüren. Dann ging es in den Übsimulator und dann irgendwann bist du auf die Schießbahn gegangen. Also vielleicht ist es halt auch da bei denen nur ein Step von vielen, ne? So.
Ja, aber trotzdem spannend zu sehen, dass man sowas verwendet hat. Also wie gesagt, ich wusste es vorher nicht und ja, aber hier lernt man ja auch was dazu im Podcast, ne? Dafür.
Der 360-Grad-Qualitäts-Podcast.
Genau. Wir sprechen auch mal die unangenehmen Themen an. So, das muss ja mal gesagt sein hier. So,
82 ist das Design von übrigens des Macs, ne? Also dieses Kit, sage ich jetzt mal.
Oh, das hat man dann aber eine Weile verwendet, oder?
Ja. Und wann kam der Super Nintendo raus?
91? 90? Ne, 89 in Japan, oder, Tim?
Weiß ich jetzt auch
91 nicht hat Ari das für den Super Nintendo gebaut. Stehe ich hier gerade, ja. Oh. Hier steht noch oder Max Versions this, see some continuing use. Also, vielen Dank an meine wunderschöne englische Aussprache. Alte Max-Versionen sind wohl scheinbar immer noch in Nutzung.
Ja gut, wenn es funktioniert, dann funktioniert es, würde ich sagen. Ne? Ja.
Never change the running system. Ich hätte jetzt so Bock, das mal zu testen. Ne?
Ja, das wäre so
spannend. Es gibt bestimmt die ROM, kriegt man bestimmt, wenn man jemanden kennt, der das Spiel hat.
Ja.
Kann man sich das bestimmt organisieren. Ne? Ihr seid ja da gut vernetzt mit Leuten, die sowas bestimmt in ihrer mannigfaltigen Sammlung haben.
Bestimmt.
Aber hier steht auch, dass die Cartridge für das Max wohl sehr hochpreisig ist. Also das scheint beliebt zu sein, weil das halt auch so eine Kuriosität ist.
Ja, natürlich. Sowas ist ja äußerst selten. Wenn das speziell nur fürs Militär gebaut wird, dann wirst du da wahrscheinlich auch nicht so einfach rankommen.
Wir können ja mal gucken, ob es das auf dem deutschen Markt irgendwo gibt. MACS Card Riege, kann ich nicht
sagen. Card Riege.
Ein Fuffi kaufe ich.
Kaufen. So. Fuffi. Lulu, warte.
Lulu?
Nee, doch, oh ja, ja, bestätigen. Nein, ich lasse keine Cookies zu. Oh, nee, weiß ich nicht. Paperback. Ach nee, du kriegst nur den Schreibkram dazu. für ein Zwanni.
Na, immerhin. Das ist ja schon mal ein Anfang.
Ja, aber wer weiß, ob das Original ist.
Ja. Das ist halt der nächste Punkt. Also, was sich ja auch so ein bisschen etabliert hat, die letzten Jahre sind ja diese Repros von Verpackungen und Anleitungen und so, ist ein schwieriges Thema, sage ich mal. Gerade wenn du die online kaufst, siehst du das ja nicht, ob das jetzt eine Repro ist oder nicht.
Muss gucken, wo du hingucken musst. Eigentlich sieht man's.
Ja, aber die Fotos sind ja auch manchmal gut gemacht. Oder die nehmen dann halt einfach Fotos von Originalverpackungen. Ne? Kannst halt
ja, okay, ja, das ist scheiße, ja.
Also von daher, wenn du weißt, dass es eine Repro ist, ist okay, finde ich. Also ich habe mir zum Beispiel auch eine gekauft für die japanische Version von Mario 64. Da habe ich die Originalverpackung nicht hier. Ich dachte mir, ich kaufe mir das Spiel jetzt nicht nochmal, weil das ist sowieso die Version, die ich am wenigsten spiele. Aber ansonsten, wenn es halt nicht angegeben wird, ist halt schwierig. Na gut, aber ich denke, wir haben hier anderthalb Stündchen gefüllt mit Kuriositäten und einem Highlight. Oder zwei Highlights, Stargate war ja auch dabei. Und, ja, das können wir natürlich nur machen, weil ihr uns hier auch unterstützt, liebe Leute. Vielen lieben Dank erstmal dafür von uns allen dreien, dass wir uns hier...
Schaltet am Sonntag den 27. Patrick ein, da spielt er dann Max.
Vielleicht nehme ich das Goal mit Wunschspiel raus, ich muss mal gucken. Dann blättern wir einfach durch die Liste, pro Euro geht es dann immer ein Spiel weiter.
Also, du kannst das Max spielen. Was haben wir noch gesagt, Tim?
Das Bible Game, das ist richtig scheiße.
Ja, genau, das. Und was haben wir noch
Mario
gesagt?
Paint.
Mario Paint.
Ah, Mario Paint ist gar nicht so schlimm. Gumi Harakawase muss ich spielen. Oder Bubsy ist eh der Horror. Bubsy ist schon schlimm genug.
Ja, weil
oder muss Asterix und Obelix durchspielen.
Oh ja, mein
das
Gott.
Muss er leicht sein.
Kannst du sowieso nicht, weil so funktioniert das Event nicht, dass ich irgendwas durchspiele. Was zum Glück, das ist auch mit Absicht so gewollt, weil.
Dann kaufe ich dich immer wieder zurück für einen Euro.
Na, mal gucken. Gut, jedenfalls, vielen lieben Dank, dass Marcel auch diese Euros hat. Vielen lieben Dank an unsere Unterstützer. An den Robbe 306, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Serio Geil, Michael Bormann, Neidbert, Njom Njom Njom, JD 1988, Ape Fiction, Sashi 1987, Quelek, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner, BJK, PS5 Pro Player, minus N64 Gamer X2, Peter Beugmann, dann haben wir mit dem Jahresabo den Matthias Michelitsch, dann den Kefka und für 15 Euro Janis Just und Pitchin und für 25 Euro Axis Swiss. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja.
Danke. Ja.
Danke, Mann.
Ja. Danke, Mann. Gut. Alles klar, Leute. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, bitte guten Abend. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.